Herzlich willkommen zu Triathlon Chat 179 und die Oster Edition. Heute geht es ausführlich ums Thema Long Ride. Es gibt wieder ein paar Erlebnisgeschichten. Dann reden wir natürlich über Oceanside. Und am Ende führen wir nochmal eine Diskussion über Startgelder, Preisgelder für Profis und so weiter. Es gab wieder einen Kommentar und da ist eine größere Diskussion daraus entstanden, als wir vorher gedacht haben. Und ganz am Ende gibt's nochmal für Marathon- und Ironman-Athleten einen ganz wichtigen Tipp von Nils, aber damit würde ich sagen, das hört ihr euch am Ende der Episode an. Habe ich was vergessen, Nils?
Nee, absolut. Guter Spoiler, deswegen rein in die Werbung und dann rein in den Podcast.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung, Nils, wir haben einen neuen Presenter und zwar Löwenanteil. Löwenanteil sind Gerichte aus kontrolliert biologischem Anbau, kommen im Glas. Und die hat uns angeschrieben, ich habe mir die Website angeguckt und ich war eher skeptisch und habe gedacht so, oh, ich kenne ja nur diese normalen Glasgrößen, dann kostet das irgendwie 10 Euro so ein Glas, boah, weiß ich nicht, ja komm, wir testen mal, hab dann Nils angeschrieben, Nils sagt, ja, hört sich doch gut an, lass mal testen.
Nee, du wolltest erst nicht testen, du hast gesagt, sollen wir das mal testen und ich war Feuer und Flamme, hab gesagt, unbedingt.
So war's, stimmt, so war's. Genau. Und dann durften wir was testen und bei Nils kamen die Sachen eher an als bei mir und dann sagt er schon, ah nee, das sind keine normalen Gläser, die sind richtig groß. Und willst du berichten, Nils? Wie hat's dir geschmeckt?
Also es hat super gut geschmeckt, nicht nur mir, sondern der ganzen Family super gut geschmeckt. Und tatsächlich am Anfang habe ich auch gedacht, ist jetzt schon ein bisschen hochpreisig, aber als du dann gesehen hast, was es für eine Menge ist und vor allem, was es mittlerweile kostet, gutes Bio-Essen einzukaufen, was man dann auch noch zubereiten muss. Und dein Argument dagegen war dann ja irgendwie, ja, für das Geld kann man ja auch essen gehen. Wo ich dann aber gesagt habe, naja, aber das kostet wieder mehr Zeit, kannst du auch nicht. Und es ist tatsächlich so, also ich finde so eine dreiköpfige Familie mit einem Kleinkind, ich glaube, wenn du einen Teenager hast, der viel Sport macht, ist es was anderes. Aber da reicht es definitiv für, um alle drei satt zu machen. Und was für mich das Argument war, ist, dass halt wirklich sehr, sehr gute Zutaten sind, die halt, wie du es gesagt hast, aus kontrolliert biologischem Anbau sind. Und es ist wieder so ein Convenience-Produkt. Für uns beide perfekt, weil man halt einfach,
ja, absolut.
Ich halt kein großer Koch bin, habe ich schon oft gesagt, aber kochst halt Reis dazu, kochst halt Nudeln dazu, kochst halt Kartoffeln dazu und hast dann halt wirklich eine richtig, richtig gute Mahlzeit. Also eigentlich ist es perfekte Meal Prep, die man sich da einkauft und unglaublich viel Zeit spart und richtig gute Qualität hat, die aber vor allem wahnsinnig gut schmeckt, finde ich.
Genau, und das eben alles ohne künstliche Zutaten, nur kontrolliert biologischer Ausbau. Du hast gesagt, frei von unnötigen Zusätzen. Und es schmeckt richtig, richtig gut. Also alles, was ich bis jetzt gegessen habe, hat mir richtig gut geschmeckt. Wir kochen schon super gerne mal, aber du hast auch immer diese Momente, wenn irgendwie Alltag viel los ist oder wenn es einfach mal schnell gehen muss oder du keinen Bock hast zu kochen. Ey, dann haust du, wie gesagt, paar Reis, paar Nudeln kochst du, haust es drüber, machst es warm im Topf oder in der Mikrowelle geht's, glaube ich, auch. Und fertig ist dein Essen, was richtig lecker schmeckt und bei uns auch. Also reicht easy für uns drei, wenn du Reis, Nudeln dazu machst oder Kartoffeln. Und wenn ihr Bock habt, das mal auszuprobieren, geht einfach auf den Link in der Videobeschreibung oder auf löwenanteil.com und mit dem Code PushingLimits groß geschrieben, bekommt ihr einfach nochmal, ich weiß gar nicht, habe ich jetzt gucke ich gerade, die haben mir vergessen dabei zu schreiben, wie viel Prozent Rabatt, doch da, sorry, 10% Rabatt gibt's. Ich dachte gerade schon. Und es gibt eben Einzelgerichte, wo ihr auch aussuchen könnt, wie viele Gläser ihr haben wollt oder es gibt eben auch Probierpakete und dann könnt ihr euch immer durchschnabulieren, das wäre mein Tipp, die Probierpakete, dass ihr da einfach mal gucken könnt, was sind die besten Sachen und dann die euch am besten schmecken, einfach nachbestellen, weil bei mir ist jetzt wirklich so, ich habe direkt nachbestellt und einfach immer so 3-4 Gläser davon da haben, wenn es mal schnell gehen muss oder wenn du auch wie vom Longride nach Hause kommst, keinen Bock hast zu kochen, machst dir Pasta, kippst es drüber, fertig, einfach wirklich genial.
Und es ist halt auch sehr lange haltbar, das finde ich ist auch ein wichtiges Argument.
Das habe ich noch vergessen. Perfekt. Also, checkt's aus, sichert euch 10% Rabatt, Code Pushing Limits, alle Infos in den Shownotes und hier geht's jetzt rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Nicky Boy, wir sind drin, wie in alten Zeiten.
Wie in alten Zeiten jetzt. Über Telefon mit Quicktime-Player-Aufnahme und halb, was hast du gesagt? Ich höre dich robotermäßig blechern ein bisschen an bei dir, weil die Internetverbindung die lässt mich hier in Holland ein bisschen im Stich. Also ich habe halt gedacht, kein Problem, hier Podcast aufnehmen. Wir sind in Holland, die sind ja fortschrittlich. Du hast das Gleiche gesagt. Turns out, kaum Handyempfang, sondern ich muss das Handy hier in eine bestimmte Stelle im Zimmer legen, damit ich zwei Balken Empfang habe. Und dann ging auch nur ein WhatsApp-Anruf, weil ein normaler Anruf nicht durchging. Also, aber trotz aller Widrigkeiten läuft es jetzt und ich hoffe, dass am Ende ein Podcast bei rauskommt, den wir senden können und nicht noch wieder irgendwie morgen Abend verzweifelt nochmal irgendwo eine Aufnahme aufnehmen müssen. Jetzt, ich sehe mich schon auf irgendeinem Parkplatz bei einem Sendemasten irgendwo.
Nee, das wäre ja tatsächlich auch erst das zweite Mal, dass wir in dieser ganzen Zeit einen Podcast doppelt aufnehmen müssen. Das eine Mal war ja mit Strati, wo mein Mikro nicht geklappt hat vor ein paar Wochen, auch vorher Ventura.
Ja.
Und das wäre jetzt das zweite Mal. Also es wird funktionieren.
Stimmt, war das vorher noch nie?
Nee, wir haben vorher jede Aufnahme.
Ja, noch nie technische Probleme. Nee. Ja, stimmt.
Du musst das immer ein bisschen erklären, wie eben auch, weil ich tatsächlich erstmal nicht wusste, wie ich QuickTime auf meinem Rechner finde. Da merke ich dann doch wieder den 70er-Jahrgang. Und ich musste eben lachen, weil du gesagt hast, du klingst blechern. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie hörst du dich an? Und jetzt Robbie Tobi und das Flievertüt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das Buch.
Nee, kenne ich nicht.
Kennst du das? Oh, auch ein guck mal, machen wir hier wieder Parenting.
Muss ich mit Frieda gucken oder
Parenting
was?
Parenting Podcast. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eher so ein jungen Ding, aber Robbie Tobi und das Flievertüt war ein Buch, was ich geliebt habe, was ich dann Kasper vorgelesen habe und dann hat er halt so häufig dieses Hörspiel jetzt gehört, was ich dann natürlich beim Einschlafen mitgehört habe. Und du hörst dich jetzt an wie Robby der Roboter aus der dritten Roboterklasse.
Oh, beim Einschlafen, das ist gefährlich. Nicht, dass du gleich hier ins Mikro schnarchst.
Nee, alles gut. Aber du musst, also ich glaube, ich würde das Frieda trotzdem mal vorlesen. Sie muss ein bisschen älter werden. Ich glaube, das ist so, ich würde sagen, so 5, 6. Das Alter 5, 6. Und vielleicht, ja, gut, wenn sie so ein bisschen technisch affin ist, findet sie Robby Tobi und das Flievertüt vielleicht ganz gut. Das ist halt ein Fluggerät, was fliegt, was fährt und was schwimmt.
Oh, ja, das Amphibienfahrzeug.
Genau,
grandios.
Ja, aber Amphibienfahrzeuge, die fliegen ja nicht. Die fahren ja nur und schwimmen.
Ah ja.
Und das Ding fliegt halt noch.
Der kann alles.
Der kann alles. Das ist ein richtig, wirklich ein sensationelles.
Das will ich hier vorlesen, weil ich schon Bock auf die Geschichte habe.
Das wollte ich gerade sagen. Du musst halt einfach, da muss Frieda durch, weil die Geschichte ist so cool. Also sie macht wirklich richtig Spaß. Und das Hörspiel ist auch wirklich gut. Aber du hörst dich also an wie Robby. Aber nicht schlimm. Gut, und Strati war...
Aber ich weiß...
Nee, sag...
Ich weiß aber auch nicht, ob das an der Verbindung wirklich liegt oder ob das einfach meine Stimme ist durch den Long Ride gestern. Das müssen wir noch herausfinden gleich.
Ja, da war ich ja schon, das war ganz cool, weil wir haben ja dann gestern nur geschrieben. Eigentlich wollten wir gestern Abend aufnehmen. Mir war das dann aber tatsächlich doch ganz recht, dass wir erst heute früh aufnehmen, weil ich ja heute tatsächlich auch einen Long Ride machen will. Und dann hast du diese Story gepostet und dann ist dann wieder die Frage, wie definiert man einen Long Ride? Da können wir heute wahrscheinlich auch nochmal kurz drüber reden, auch wenn wir schon oft darüber geredet haben, über den Long Slow Run oder den Long Ride. Aber bei mir wäre halt der Long Ride heute so 110 bis 120 Kilometer, aber du bist ja 210 gefahren.
238.
138?
238,
genau, 238. Ja. Das ist lang.
Geht das durch als Longride? Ich glaube, das geht sogar bei Sepp Breuer als Longride durch.
Das geht auch bei Sepp Breuer als Longride durch. Oder vielleicht bei ihm ist es so ein Auftaktride. So würde er das wahrscheinlich,
so morgens ohne Frühstück, meinst du?
Genau, einmal nüchtern, nach zwei Stunden beim Bäcker, kurz was reinhaut.
Geil.
Aber 2:38 ist ja auch tatsächlich so oft, wahrscheinlich ist es ja in den Top 5 der Länge deiner Longrides, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also Mallorca 312, wie es der Name heißt. Dann bin ich einmal mit Johann, auch so ein Ding wie jetzt hier, von zu Hause ans Meer gefahren. Das waren, glaube ich, 274, 275 oder so.
Okay.
Dann sind wir noch einmal irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie viel das war, aber so morgens Sonnenaufgang, Sonnenuntergang gefahren mäßig. Das waren auch irgendwo so, irgendwie in die Richtung 260, 270. Und das war's, glaube ich, was so weit über, also sonst irgendwas so Richtung 200 oder 180 oder sowas, das schon nochmal. Dann natürlich auch in Ironmans und sowas. Oder irgendwie auf Fuerte oder Lanzarote mit dem Long Ride. Aber so dieses über oder deutlich über 200, das fährst du eigentlich nie.
Nee.
Ich saß auch 8,5 Stunden auf dem Sattel. Das ist so lange unterwegs, da merkst du auch an Handgelenken und alles, wie weh es tut. Als ich losgefahren bin, dachte ich noch so, ich hatte so ein gutes Mindset, boah, easy, heute läuft's, gute Beine und so. Und wo dann die letzten Ich erzähle es jetzt einfach nicht chronologisch, aber ich sag mal so, die letzten 60 Kilometer, da rief mich Jana an, die haben eine Pause gemacht, die sind auch hierher gefahren, die haben quasi das Auto genommen und ich das Fahrrad, so wie du es auch vorhast. Und riefen die an, ja, wir machen gerade Pause, wie weit bist du? Da habe ich gesagt, ich ziehe mir gerade hier nochmal die Regenjacke an, da hinten sind ein paar dicke Wolken und es fisselt so ein bisschen. Und ich habe keinen Bock, dass ich dann so durchnässe. Und ab dann 60 to go, kam dann richtig, richtig schön Regen runter. Ich war pitschepatsche nass. Und der Regen, also ne, die Route hast du ja angeguckt, Bonn nach Holland. Der Wind kommt ja meistens vom Meer. Das heißt, schön, wenn Regen kommt, frischt ja der Wind auch meistens immer nochmal auf. Also nochmal irgendwie 2 Stufen mehr Wind und richtig schön Regen. Und dann war das Allergeilste, dann habe ich mich damit schon abgefunden, dachte so, ja komm, die 2 Stunden, egal, Gegenwind, Regen, die ballerst du durch. War noch so vom Mindset gut drauf und hatte auch noch gute Beine. Hab dann nochmal ich hatte mir vorher noch an der Tanke so Riegel gekauft. Die hatten hier so Riegel mit so, ich weiß nicht, diese richtig dicken Hafer-Cakes,
die
so 500 Kalorien pro Stück haben, die man früher immer hatte. Da habe ich mir schön noch einfach reingeknallt, dachte so geil, auch so gut verpflegt die ganze Zeit und so, das läuft alles. Und dann fizzelte das erst noch nur und dann fühlt sich natürlich so, jetzt ziehe ich hier im Regen durch, bin schon über 200 Kilometer, geil und so. Oder fast über 200 Kilometer, die war ja kurz vor der 200er Grenze dann. Und dann fuhr ich irgendwann in so eine Heide rein und da war dann überall Matsch auf der Straße und also wirklich schlimm. Und dann kam noch dazu, dann sehe ich am Horizont schon so eine Horde Leute marschieren. Dann war da so eine riesen Bundeswehrübung von der holländischen Bundeswehr, die da rummarschiert sind, mit MGs rumgerannt sind und mit ihren Wagen durch den Matsch geballert sind. Und dementsprechend sah die Straße aus, über die ich dann musste, und Regen. Das heißt, mein Rad, du kannst es dir nicht vorstellen, das ist natürlich dann auch richtig nass, also richtig, wie als wenn ich im tiefsten Gravel gewesen wäre mit dem Rennrad. Und als ich dann aus dieser Heide raus war, bin ich dann wirklich so, das hat zum Glück, in Anführungsstrichen zum Glück, noch weiter geregnet, dann, dass auf der Straße überall so diese Pfützen waren.
Ja, ja, ja.
Und dann bin ich überall durch diese Pfützen gefahren, dass mein Antrieb wieder von diesem Sand befreit wird. Also, das hat sich nur noch angehört, weil da so viel Sand im Getriebe war, dass da gar nichts mehr ging. Und genau in dem Moment habe ich auch gemerkt, so wie die langsam Sitzprobleme, Hände tun weh, auch keinen Bock mehr. Und dann in dem Moment lief so über die Beinlinge das Wasser in meine Schuhe rein. Also da ist dann alles zusammengekommen und dann waren wirklich nur noch so 40 Kilometer, 40 waren es noch. Boah, und dann, je näher du zum Meer kommst, desto schlimmer wird ja der Wind. Und dann gucke ich irgendwann runter und sehe nur noch so 230 Watt, 220 Watt, 240 Watt, aber nur so 23 km/h, 22 km/h, 24 km/h. Und ich dachte so, oh nein, dann fährst du jetzt hier noch über eine Stunde. Und in dem Moment war dann so, wo ich dachte, 200 hätten auch gereicht.
Aber du hast das Ding komplett von Anfang bis zum Ende alleine durchgezogen.
Komplett von Anfang an bis zum Ende.
Weil das hat
alleine,
das hat
ich bin morgens um 7 losgefahren und es war geil. Es war also bei uns losgefahren, blauer Himmel, richtig geilen Sonnenaufgang wieder erlebt. Das ist ja auch sowas, diese Early Bird Rides, wenn du jetzt so mit Sonnenaufgang losfährst, diese Stimmung ist einfach so besonders. Ey, um 7 Uhr, es war kaum Verkehr auf der Straße. Am Anfang war sogar noch so leicht Seitenwind von hinten. Ich bin losgeflogen, hatte die ganze Zeit so irgendwie 32 auf der Uhr, 200 Watt, 210 Watt und dachte so, boah, geil, heute wird ein richtig episch guter Tag. Und war es ja auch, aber am Ende hat mich echt nochmal, also das war nochmal wieder, hat mich richtig gefordert und ich habe mir dann die ganze Zeit eingeredet, was ich gerade schon erzählt habe, das perfektes Training für Mallorca 312. Aber also wirklich am Anfang mit dieser Stimmung, die ich da hatte und wie da das Wetter noch war, dachte ich so, ach, das Ding sitzt du heute auf einer Arschbacke ab.
Das Böllsche Gesetz hat wieder mal gegriffen, Udo Bölz, ich habe ihn schon vielfach zitiert. Wenn die erste Stunde auf dem Rad nicht gut läuft, dann wird der Tag meistens richtig gut. Und wenn man genauso wie du beschrieben hast, mit magischem Bein losfährt, dann kann es zum Ende hin schon mal richtig, richtig hart werden. Wobei 238 Kilometer bei den Bedingungen, das wird eher hart. Also, aber ich finde es krass, weil das hatte ich tatsächlich in deiner Erzählung eben überlegt, ob ich so ein Ride schon mal tatsächlich auch alleine gemacht habe. Also so zu den Long Rides, dieses...
Habe ich auch noch nicht. Hab ich auch
200
nicht.
Ist ja dann oftmals wirklich, keine Ahnung, auch im Trainingslager. Du hast die schnelle Gruppe oder du hast irgendwie Buddies und man hat 180, 185 Kilometer, mega Wetter, Trainingslager Mallorca und man sagt, ach komm ey, wir machen die 200 voll. So, und dann fährt man die 200 voll und dann kommt man halt mit 202, 205 oder 208 Kilometer ins Hotel. Das passiert ja in der Regel, kann man sagen, vielleicht einmal im Jahr. Oder dass man so, fährt man vielleicht im Sommer nochmal so einen 200-Kilometer-Ritt, muss man auch nicht jedes Jahr machen, aber das passiert ja schon ab und zu. Aber genau wie du es gesagt hast, halt so deutlich über 200, das bedeutet ja auch, dass man entweder sowas macht wie Mallorca 312 oder man fährt halt wirklich irgendwelche Routen, die dann halt länger sind. Ich habe tatsächlich auch einmal in der Vorbereitung auf den Ironman Frankfurt 2009 war das, glaube ich, ist egal, oder nee, es war nicht Frankfurt, sondern es war Regensburg 2010 und da habe ich nämlich Frankfurt geguckt und da bin ich nämlich mit Freunden von Kiel nach Hamburg gefahren. In Kiel konntest du Hessen 3 nicht gucken, in Hamburg ja, und dann habe ich bei meinem Daddy Ironman Frankfurt geguckt. Ich glaube, Andreas Rehlert hat in dem Jahr gewonnen.
Das ist ja abgefahren. Wieso könntest du das da gucken und in Kiel nicht?
Das lief noch über Antenne. Und du konntest doch eine Zeit lang, konntest du doch über Antenne bestimmte Programme empfangen und Hamburg hat halt einfach alles eingespeist oder Kabel, weiß ich gar nicht genau, das war wahrscheinlich schon Kabelfernsehen. Aber Fakt war, dass du in Kiel konntest du Hessen 3 nicht sehen und in Hamburg konntest du Hessen 3 sehen.
Witzig.
Und dann bin ich halt one way, waren das ziemlich genau 100 Kilometer, mit Freunden auch, Toto und Mone, die sind mitgefahren, ich mit dem TT. Und ich glaube, wir sind alle 3 TT gefahren, die haben sich hinten reingehangen, wir sind ganz normal auch hingefahren und auf dem Rückweg sind wir halt ein bisschen anderen Weg gefahren. Da waren es dann, glaube ich, 120 und ich hatte halt richtig gute Beine, wollte hinten raus ein bisschen schneller fahren und dann haben wir uns getrennt. Und dann war das nämlich so ein Tag, wo ich gemerkt habe, alter Schwede, du hast ja die Beine deines Lebens und da bin ich dann 200, ich glaube, es waren 264. Das war halt lange mein längster Ride, bevor ich dann in Corona mit den Jungs den Ride Nordsee, Ostsee und zurück gemacht habe. Das waren ja auch irgendwie 304 oder 305. Und genau das, was du eben gesagt hast, so diese 238 oder 25 oder sowas, ich glaube, das habe ich auch noch nie gemacht. Das war dann immer entweder knapp drüber oder halt gewaltig drüber, weil du irgendwas Verrücktes gemacht hast, aber sowas... Diese 264, dann halt das über 300, aber sonst so 240 bin ich auch noch nie gefahren und das ist natürlich auch eklig, ne? Weil alles jenseits der 180 ist dann auch so ein bisschen unbekanntes Land und vor allem, und da ziehe ich echt den Hut vor, so komplett alleine habe ich so einen Long Ride noch nie gemacht. Also klar, 180,
aber da hatte ich gar nicht die Probleme mit, ich trainiere ja echt häufig auch alleine und ich mag das auch, da kann ich meine Gedanken abschweifen lassen und so, das ist eigentlich so ein bisschen, ja keine Ahnung, ich habe da... Also ich meine, man kennt das ja, jeder kennt das heutzutage, aber bei uns auch besonders, wenn du dann irgendwie noch dich immer nur mit Handy, Kameras, Content, sonst was beschäftigst und hast immer ein Handy in der Hand oder ein Laptop oder sonst was vor dir und da ist halt einfach mal 8,5 Stunden nichts davon.
Oh, traumhaft.
Ich genieße das immer,
ja,
richtig.
Voll.
Wir sind ja alle auch viel zu abhängig von dem scheiß Handy, dass dann so, keine Ahnung, dann sitzt du irgendwo, hast mal 2 Minuten Ruhe, zack, hast das Ding wieder in der Hand und hast irgendeinen... Guckst deine Mails, WhatsApp oder irgendein noch unnötiger, bist schon wieder auf Instagram irgendwie unterwegs. Und das hast du dann nicht. Das ist so richtig Social Media, Handy, Media Detox irgendwie so für mich. Und das fand ich richtig, richtig geil. Aber du hast natürlich recht. Und gerade so mit den Bedingungen jetzt, mit dem Regen und alles, hast die Regenjacke an und die dicken Sachen, weil es war ja auch nur 10 Grad. Und morgens, als ich losgefahren bin, war es 1 Grad. Und was ich dann schon gemerkt habe, war so, irgendwann ist mir, weil ich habe dann auch vergessen, das war wirklich dumm. Ich hatte geguckt und gesehen, es könnte, wenn ich Pech habe, könnte es regnen. Und ich hätte mir halt so ein kleines, so ein Air-Saver, so ein Schutzblech dran machen sollen. Weil da ist dann wirklich hinten natürlich alles nass gespritzt und bei 10 Grad kühlt dann schon alles
richtig aus.
Und dann ist mir so meine linke Arsch... ist mir, dann habe ich so gemerkt, oh, der wird kalt, der geht irgendwie zu und das ist dann so runtergestrahlt über den Oberschenkel, die hintere Kette bis dann in die Wade rein und so die letzten 30 Kilometer bin ich gefühlt 10 Minuten im Sitzen gefahren, 1 Minute im Stehen und musste dann wieder so das Bein durchstrecken und meine Wade aufdehnen. Also nicht krampfmäßig oder so, das merke ich jetzt heute auch noch, da sitzt du dann einfach nicht mehr geil auf dem Rad, dann wird das kalt hinten, die Muskulatur und dann fährst du irgendwie weiter und du, ich will ja noch irgendwie ankommen, tritt dann auch immer noch 200, 210 Watt Oh, und das ist dann so wirklich, das war echt unangenehm. Also ich bin mal gespannt, wie es morgen aussieht da. Ob das dann muskulär ist, so Muskelkater, oder ob dann auch so Sehnen und so ein bisschen gereizt sind. Also da habe ich dann schon so gemerkt, so dass das linke Bein so ein bisschen, weil da ist mehr drauf gespritzt. Der Wind kam so rechts von vorne. Keine Ahnung, ob das was ausmacht, aber ja, rechts war alles gut, aber links habe ich dann irgendwann gemerkt, oh, das wird richtig unangenehm. Und das war halt so wirklich die, auch nur die, zum Glück, nur die letzten 25 Kilometer, 20 Kilometer. Aber das kostet dann mental einfach nochmal so viel Körner. Das ist Wahnsinn. Da willst du einfach nur noch ankommen. Da fühlen sich die letzten 25 an wie die ersten 180.
Nässe und Kälte ist einfach eine fiese Kombination beim Rennradfahren. Das muss man, oder auch beim Graveln ja auch. Aber ich finde, wenn es eins von beiden ist, Nässe nervt immer, aber wenn es halt noch warm dabei ist, dann ist es okay. Aber genau wie du sagst, wenn es halt wirklich nass und kalt ist. Und tatsächlich, ich hoffe, dass wir jetzt nicht zu viel darüber reden, weil so ein bisschen... Heute habe ich noch nicht geguckt, aber gestern Abend war es auch so vorhergesagt, dass ab 15, 16 Uhr soll es dann Richtung Ostsee auch ein bisschen anfangen zu regnen. Also ich hoffe nicht, dass ich mich an dich erinnern muss, sondern dass ich
dann
so...
hast du nächste Woche eine gute Story, Nils.
Das ist so früh.
Also ich kann jetzt sagen, Long Ride, Leute, macht das einfach, ne? So dieses One-Way-Ding, ich habe es ja jetzt mit Sepp gemacht und jetzt schon wieder. Das ist einfach geil in zwei Hinsichten. Einmal, du kriegst einen richtig guten Long Ride hin, du siehst irgendwie Gegenden, die du noch nie gesehen hast, was super cool ist. Und es passiert immer was, dass du wieder eine gute Trainingsstory hast, die du deinen Buddies erzählen kannst. Das ist einfach, ja, da geht das Material nicht aus, was du für Hero-Stories, für Heldengeschichten erzählen kannst, wie krass du da durch die Heide bei Gegenwind und sonst was gepflügt bist.
Durch die NATO-Übung. Durch die NATO, das darfst du auch nicht vergessen.
Durch die NATO-Übung, genau. Und was halt auch wieder geil ist, dieser Kontrast, ne? Wenn du so von uns aus, und ich musste durch Köln und Krefeld durch, und boah, habe ich meine Routenführung, also Leute, nochmal kurz als Tipp, gebt nicht nur bei Komoot Start und Ziel ein, sondern guckt euch die Route ein bisschen an und verschwendet lieber nochmal 15 Minuten mehr für die Routenplanung, weil die ersten 100 Kilometer bei mir waren wirklich räudig. Also das war wirklich Hauptstraße mit Radweg daneben. Und gib ihm. Und dann noch durch Köln durch und durch Krefeld durch. Das war der kürzeste Weg. Sonst hätte ich halt noch länger irgendwie fahren müssen. Aber ich habe dann nämlich gedacht, ja komm, egal, ziehst du halt durch. Im Nachhinein hätte ich umplanen sollen, weil das war einfach, boah, das war so ein beschissener Weg. Und durch die Städte durch in Deutschland, da habe ich mehr Zeit verschwendet. Also ich wäre schneller da gewesen, wenn ich es irgendwie schöneren Weg und irgendwie umfahren wäre. Weil auch in Köln die Ampelschaltung, da stehst du an jeder Ampel, klickst wieder ein, musst wieder lostreten, also sowas von nervig. Und dann kommst du hier nach Holland rein, und je näher du nach Holland kommst, desto geiler werden ja schon die Radwege. Allein, es fängt schon an, wenn du dann in Holland bist, wenn du um den Kreisverkehr rumfährst, dass du mit dem Rad Vorfahrt
hast. Ja.
Und ich verstehe es nicht in Deutschland. In Deutschland bauen die dann an den Kreisverkehr, du wirst beim Radweg immer so ausgebremst, und dann bauen die noch diese Schwellen dazwischen, diese kleinen Bürgersteige, dass du immer bum 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 darüber fährst. Sowas hast du in Holland nicht. Du ziehst hier durch und du verlierst keine Geschwindigkeit. Du kannst mit 30 durch den Kreisverkehr fahren hier mit dem Fahrrad. Das ist so geil. Also da verfluchst du Deutschland auch nochmal. Und dann kommt die Königsdisziplin. Dann fährst du in eine große Stadt rein, nach Nijmegen, bin ich reingefahren. Und die Radwege drum, so geil, da hast du eine Radautobahn, Alter, da hast du Brücken, die sind nur für ein Fahrrad, nur für Fahrradwege. Ich bin so schnell durch diese Stadt gekommen, und in Krefeld und Köln hängst du irgendwie gefühlt jeweils eine Stunde drin. Also das ist einfach pervers hier. Und so, ja, so Sachen lernst du dann einfach wieder kennen. Das ist echt verrückt hier. Also Holland, Radfahren, einfach wirklich geil. Und brauchst auch keine Angst haben, mit dem Rennrad durch eine große Stadt zu fahren oder so. Überhaupt kein Problem. Wirklich gar kein Problem.
Sind jetzt aber auch wieder so die Punkte, die ich auch gedacht habe. Wir haben am Mittwoch haben wir uns bei unserem Gravel Ride, habe ich dir geschrieben, du musst unbedingt mal mitkommen. Der war jetzt auch wirklich extrem, weil wir uns so richtig sinnbefreit die Karten gelegt haben. Also das ist ja eh immer, wenn ich mit den Jungs fahre, wir fahren dann ja, haben ja mehr oder weniger immer die gleichen Runden, und beim Graveln ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass es eskaliert, ein bisschen größer. Und das Fiese ist ja auch, ich habe mir erst dieses Aero-Kettenblatt gekauft. Und erst habe ich ja den Lenker geholt, das Cockpit One Piece, was ja schon völlig übertrieben ist für ein Gravelrad, wo du aber halt denkst, nee, hast du halt einfach Bock drauf. Und dann kam ja als nächstes aus rein optischen Gründen das Aero-Kettenblatt. Und dann war ich schon so ein bisschen der Babu bei uns in der Gruppe, gefühlt natürlich nur. Und dann hat ja Günni sein altes Rad ausgetauscht gegen sein Pornofactor Gravelbike. Und da hat er ja jahrelang drauf hingespart und hat jetzt halt, war dann halt einfach der Alpha Wolf, was das Material anbelangt. Beinemäßig ist er das natürlich auch, aber materialmäßig war er dann auch so. Flo hatte natürlich ein Toprad, aber der hat jetzt halt auch nochmal aufgerüstet. Und so war das halt innerhalb von 2 Monaten, dass ich halt vom Topmaterial abgedowngradet wurde. Und am Mittwoch war das dann wirklich so gefühlt, dass ich, wie man so asozial sagt, mit Messer zur Schießerei gekommen bin. Und dann haben wir uns halt richtig, richtig...
Komm, so schlimm ist auch nicht. Also dein Rad, muss man sagen, das, was du fährst...
Nein, das ist mega.
Gewinnt immer noch die großen Gravel-Rennen, ne? Weil es eins der leichtesten Räder auch ist.
Deswegen sage ich ja auch nur gefühlt. Also natürlich, es ist also absolut. Ja, ja. Aber wenn du dann halt, keine Ahnung, Kabel innen verlegt, was ja auch beim Bodyride völlig egal ist. Aber das ist dann halt doch so, du denkst so, Mist, und oh, sieht so cool aus, die Räder. Weißt du, ich bin da auch happy mit. Aber es war halt einfach gefühlt, es ist halt witzig, weil es wirklich so aussieht wie aus dem alten Jahrhundert. Aber wie du halt sagst, es ist immer noch eins der absoluten Top-Räder des Krux. Und wir sind dann halt wirklich so eine coole Runde gefahren. Und das erste Mal fährst du so nach einer halben Stunde, 20 Minuten, fährst du am Flughafen lang, bei uns am Rollfeld. Und das ist so ein ganz ekliger Moorweg. Und das hängt immer ganz extrem von der Temperatur ab, von der Bodenbeschaffenheit. Aber du klebst an diesem Boden wirklich fest. Und am Mittwoch war das dann wirklich so maximalste Anziehungskraft. Also das war wirklich, wo du gedacht hast, ey, du kommst keinen Meter vorne. Du musstest schon 300 Watt fahren, um einfach nur durchzukommen. Und dann hat Günni so die erste Attacke lanciert. Und so hat sich das halt den ganzen Ride hochgeschaukelt. Und dann haben wir 2-3 Mal haben wir es dann geschafft, Flo abzuhängen, weil er in den Kurven noch nicht ganz so sicher war mit seinem neuen Rad. Und dann war eine Stelle, wo wir wirklich so nach 2 Stunden 10, 2 Stunden 20, ist Günni dann so voll gefahren. Ich war hinten drin und habe einfach gedacht, du bleibst jetzt so lange dran, bis du es nicht mehr schaffst, was ja vollkommener Schwachsinn ist. Und dann war das wirklich so dieses Engelchen, Teufelchen, lässt du abreißen. Es ging um nichts, es war einfach nur unser ganz normaler Mittwoch-Ride. Und irgendwann meinte ich so zu Günni, ich so, Alter, Günni, ich kann nicht mehr. Und dann hat er sich so umgedreht und meinte, Junge, Coach, stark gefahren, ich bin hier vorne auch schon gegrast. Und das hat mir halt die allerletzten Körner, weißt du, wo so wirklich die letzten Carbs wurden rausgeschossen in dieser Attacke. Ich habe dann noch ein Gel nachgenommen, hat aber alles überhaupt nicht funktioniert. Und da war ich so richtig platt. Und dann waren wir dann abends, habe ich dann geschrieben, ich so, Alter, Leute, ich bin so fertig. Ich habe dann erstmal so 3 panierte Fische in der Pfanne geschickt in die Gruppe. Und so fühle ich mich gerade, Flo hat mir dann nur ein Bild geschickt. Flo hat mir dann nur so ein Bild geschickt, wo das eine Augenlid so hing. Weißt du, wenn das so anlegt. Also, und Günni hat wahrscheinlich so weitergemacht, als wenn nichts gewesen wäre. Und dann habe ich die ganze Zeit nur gedacht, was war das für ein Schwachsinn? Also es ist ja wirklich so.
Geil.
Aber genau, exakt. Und da habe ich dir auch geschrieben. Ich so, oh, du musst unbedingt mal mitkommen. Weil das so wirklich komplett sinnbefreites Geballer unter Freunden ist. Jeder kennt die Route, jeder weiß, wo es hochgeht.
Naja, was heißt sinnbefreit? Das ist ja, du musst ja auch so sehen, du machst ja sonst keine Trainingsplan oder keine Intervalle. Und so hast du wenigstens einmal die Woche Intensitäten.
Perfekter Shootout V2 Max Ride.
Und du hast auch noch unfassbar Spaß dabei. Also nennen wir irgendwen, der beim Intervalle fahren so viel Spaß hat wie du oder ihr jetzt bei eurem Shootout Buddy Ride.
Ja, aber du weißt, guck mal, du fühlst es jetzt ja sogar auch, aber da muss man ja schon so ein bisschen...
Ja, ich habe FOMO, ich wäre gerne dabei gewesen.
Ich weiß. Und dann auch so dieser Moment, wo du abgehängt wärst, so diese Second of Shame. Einfach nur unter den Buddies, da ist ja überhaupt keiner da. Aber dass du dann so reumütig mit so einem Hund mit eingezogenen Schwanz kommst du dann rangerollt. Und dann hatte Flo ist auch in 2-3 Kurven, weil das war halt auch so dieser fiese Boden, der eigentlich sehr gut war, aber es hat halt nachts ab und zu noch geregnet und dann bist du halt irgendwie mit Volldampf in die Kurve rein und auf einmal war dann halt in der Kurve wahnsinnig viel Matsch und Schlamm, so dass du dann halt auch so ein bisschen aufpassen musstest. Und wie gesagt, Flo hat ein neues Rad, deswegen vom Handling her konnte er das auch noch nicht ganz so gut wahrscheinlich einschätzen, wie er um die Kurven rumkommt. Auf jeden Fall ist er dann ins...
Meistens ist es das ist ja so witzig, dass man es dann im Kopf hat. Ich kenne das Rad noch nicht, bin ein bisschen vorsichtig, aber eigentlich ist wahrscheinlich genau das Gleiche. Wenn du einfach fahren würdest wie immer, wäre wahrscheinlich alles gut. Aber dieses Gefühl kenne ich total. Bei mir ist es auch, selbst wenn ich mir den gleichen Reifen neu wieder montiere, Die ersten 50 Kilometer bin ich immer in den Kurven so richtig vorsichtig, muss ja erstmal gucken, ob die funktionieren, so nach dem Motto.
Genau so war das. Und das Witzige war halt, dass er tatsächlich, was aber natürlich völlig übertrieben war, ausgeklinkt ist. Weißt du, wie der eine beim Matschfuß, weißt du, wo die...
Hey, aber das habe ich jetzt manchmal bei Profi-Gravel-Rennen gesehen hier.
Ja, ich weiß, oder auch bei...
Dass das manche machen.
Cyclecross, genau. Vielleicht hat Flo auch irgendwelche Übertragungen gesehen. Auf jeden Fall hat das auch gemacht.
Ja, das ist eine Technik.
Und das einzige Kommentar von Günni war so: Flo, ist mit deiner Hüfte alles okay vom vielen Ausklinken oder hast du muskuläre Probleme?
Oh, das ist aber so ein trockener Günni-Spruch, geil.
Das
ey.
War wirklich.
Da ist er ruhig. Das war, und dann kommt so ein richtiger Knaller. Herrlich, ey, das ist gut.
Alles okay mit den Pedalplatten, Flo, oder sind die schon ausgeleiert? Oh, geil, das war wirklich, und da habe ich halt auch nur gedacht, das kann man wirklich auch nur nachvollziehen. Es gibt ja welche, die haben da auch, denen macht das überhaupt keinen Spaß. Die denken dann auch so, hey, was fahrt ihr denn so hart? Aber wenn du halt, und da zählst du ja auch 100% dazu, wenn man halt auch so diese Shootout-Rides halt mag, dann macht das so viel Spaß, obwohl das ja rein trainingstechnisch, also du hast schon gesagt, bei mir ist es eh völlig egal. Und ja tatsächlich auch, gerade bei Athleten, die sich schwer tun, aus der Komfortzone rauszugehen, ist es natürlich auch gut, das ab und zu mal zu machen. Also, dass man halt einfach wirklich aus seiner Komfortzone rauskommt, auch mal drüber gehen muss. Also, es kann auch selbst im Trainingsplan kann es wirklich mal Sinn machen, sowas einzubauen. Aber genauso ist es ja auch mit diesem Long Ride, der ja auch einfach einen richtig, richtig guten Trainingsreiz setzt. Vorausgesetzt da natürlich die Fuels richtig. Das wollte ich auch noch fragen. Wie ist das bei dir gewesen? Hast du dann logischerweise Doppelstopp-Strategie? Aber das ist das, was ich finde, so ein bisschen schade ist.
Ein Stopp?
Echt? Du hast eine Ein-Stopp-Strategie? Alter Schwede. Mhm. Nach 150 oder was?
Also ich habe ja, ich weiß nicht, ob du das Video schon gesehen hast mit Sepp,
nee,
wo ich gefahren bin.
Nee, habe ich nicht.
Ich wusste ja, dass ich mit Sepp fahre und der hat ja immer diesen Trinkrucksack auch mit und der hat immer so Literflaschen. Also das ist eine Sache. Ich werde mir jetzt auch mal Literflaschen bestellen. Bei mir in den Rahmen passen die ja easy rein.
Ja.
Dann hast du nämlich schon mal 2 Liter dabei. Das ist schon mal super geil. Und der hat ja dann immer noch diesen Rucksack, wo irgendwie, ich glaube, 2 oder 3 Liter nochmal reingehen, dieser Trinkrucksack. Das ist natürlich auch eine super Sache. Muss ich mir auch mal überlegen für so Long Rides. Wenn ich das jetzt häufiger machen sollte, dann brauche ich auch so ein Ding. Aber als ich mit Sepp gefahren bin, habe ich mir schon gedacht, oh Mist, der hat immer so viel dabei. Und ich will jetzt auch nicht der sein, wenn wir jetzt zusammenfahren, alle 70 Kilometer sagt, komm, lass mal kurz die Tanke auffüllen. Und dann hatte ich mir schon so eine 0,5-Flasche mit Carb-Mix angemixt, so eine PET-Flasche und die hinten ins Trikot gemacht.
Mhm.
Und das habe ich jetzt wieder gemacht, aber mit einer 0,75-Flasche.
Okay.
Also das heißt, ich hatte 2 0,75-Flaschen mit jeweils 90 Gramm Carbs in meinem Rad und noch eine 0,75-Flasche mit 90 Gramm Carbs hinten im Trikot. Damit bin ich losgefahren. Und dann habe ich nach der ersten, wann waren das, nach 60 oder 50 Kilometer, so nachdem die erste Pulle fast leer war, habe ich einmal kurz einen Halt gemacht, dann wurde es auch wärmer. Da habe ich hatte 2 Jacken an die ganze Zeit, also eine Regenjacke und eine Dingens, weil es war ja super kalt, 1 Grad, wo ich losgefahren bin.
Mhm.
Und habe dann eine Jacke ausgezogen, kurze erste Pinkelpause gemacht und habe dann die eine, also so war es dann doch 2-Stopp-Strategie, wenn man das als Stopp rechnet.
Nee, das zählt nicht.
Hab dann die 0,75-Flasche in die Dingens gemacht, an so einer Bushaltestelle habe ich es gemacht, wo ich die dann direkt auf den Mülleimer stellen konnte, dass noch irgendwer den Pfand sich einsacken kann.
Mhm.
Und dann bin ich weitergefahren und hatte dann wieder gefühlt und hatte dann noch 2 Riegel dabei. Und dann habe ich einen Tankstellenstopp gemacht, wo ich wieder Flaschen aufgefüllt habe mit Carbs und noch hier diese, wo ich eben von geredet habe, diese fette Haferriegel gekauft habe mit 500 Kalorien und eine Packung Haribo. Sehr und damit gut. Hatte ich dann genug Treibstoff für die ganze Zeit. Und ich muss ja auch sagen, bei 10 Grad, also wenn es jetzt 20 Grad gewesen wäre, hätte ich auch 1 Stopp mehr gebraucht, allein wegen Flüssigkeit. Aber mit dem Regen und alles jetzt dann noch, ich habe dann das, was ich getrunken habe, ich musste sogar noch 2-mal anhalten und kurz pinkeln. Das passiert mir sonst nie. Also da, ich war super hydriert und bei dem Wetter brauchst du dann ja auch weniger, als wenn es irgendwie 20, 25 Grad hat und es super heiß ist und du ohne Ende schwitzt. Und dann hat das super, super gepasst, die Einstopp-Strategie, aber auch nur, weil ich am Anfang was mit hatte. Aber habe ich auch bewusst gemacht, weil ich dachte, dann kannst du einfach so deinen Stiefel durchfahren, musst dich nicht drum kümmern, wo fülle ich auf und irgendwie wieder anhalten und so und verlierst wieder Zeit. Weil ich wollte ja auch relativ zeitnah ankommen, dass ich hier irgendwie relativ ähnlich mit Jana und Frieda ankomme. dass die nicht jetzt irgendwie noch 3 Stunden auf mich warten müssen.
Und, ja, ja, klar.
Ja, das hat dann perfekt geklappt mit der Einstopp-Strategie quasi. Also das war super, das kann ich empfehlen.
Weil das finde ich tatsächlich auch, wenn man Long Rides macht. Und da bin ich dann auch so, ich mache also diese 120 bis 130 an die Ostsee, die fahre ich ja auch verdammt häufig alleine. Aber wenn ich dann irgendwie anhalte, dann denke ich schon, das macht halt mehr Spaß, wenn man da halt Gesellschaft hat. Wenn man dann an der Tanke sitzt und so ein bisschen Dünnsinn quatschen kann, macht man sonst ja beim Ride auch, aber gerade wenn es dann irgendwie länger wird und schneller wird, dann fährt man ja doch auch ab und zu hintereinander, wechselt sich irgendwie so ein bisschen ab. Aber ich finde so dieses an der Tanke sein oder richtig auch im Kaffee anhalten, das würde ich zum Beispiel alleine gar nicht machen, dass ich mich dann irgendwo...
Oh Nils, stopp! Ich habe doch eine Doppelstopp-Strategie gemacht.
Ah, hast du noch beim Bäcker kurz in Holland,
ne? Ich war ganz am Anfang, bin ich in Neuss, also nach 50 Kilometer bin ich einmal schnell in Bäcker und habe mir 2 Brötchen geholt und habe die auf dem Rad gegessen.
Siehst du? Obwohl, das zählt auch nicht, wirklich. Und das, was ich meine, wenn du da mit jemandem...
Doch. Das ist, irgendwo reingehen und Essen kaufen ist schon eine Stopp-Strategie. Also Doppelstopp habe ich gemacht.
Ja, gut, okay. Aber da würde man sich ja normalerweise auch zumindest 5 bis 10 Minuten vor den Bäcker stellen und die Stullen in Ruhe essen, noch ein bisschen Dünnsinn reden und dann weiterfahren. Finde ich so.
Ja, aber, da hatte ich aber noch so Bock, dann habe ich einfach durchgezogen.
Aber Fakt ist tatsächlich, also trainingstechnisch, wenn man sich richtig fuelt, also dass man halt nicht permanent ins Defizit gerät, weil dann schießt dann so ein Ride halt wirklich aus. Und natürlich, wenn jetzt die längste Ausfahrt 100 Kilometer waren, dann muss man nicht als zweitlängste
Ausfahrt 200. Ich habe da 6600 Kalorien durchgesetzt gestern.
Genau, da muss man halt einfach aufpassen, dass man sich davon nicht ausschießen lässt. Und dann tatsächlich auch, ich würde es immer am Ende eines Blocks machen, also am nächsten Tag dann nochmal einen richtig guten Trainingstag hinzubekommen. Da muss man wirklich sehr viel Erfahrung haben, muss man sehr gut fuelen und ja. Da muss
heute
man,
ist Ruhetag, da kann ich dir sagen.
Da muss man heute kein Long Run heute. Also sei froh, dass nicht Mai ist. Im Mai Juni wäre jetzt wahrscheinlich heute Long Run, weil das natürlich auch ein bisschen Ironman spezifisch. Wenn du jetzt laufen würdest, fühlen sich die Beine natürlich schon so an wie im Ironman nach dem Radfahren. Also das muss man schon auch sagen, da läuft man so ein bisschen humpelig los, läuft alles andere als rund und das kann auch Sinn machen, aber da muss man, wie gesagt, dementsprechend vorbereitet sein. Aber ansonsten wirklich Plädoyer für den Long Ride und auch wie du es gesagt hast, also mal aus seiner Komfortzone raus, in Hamburg der Klassiker irgendwie Ostsee und zurück, diese 200 Kilometer auch oder auch für viele dann One Way, dass man mit der Bahn irgendwie nach Scharbeutz fährt oder nach Lübeck fährt und dann halt mit dem Rad zurück. Und das macht, wie du gesagt hast, das macht wahnsinnig viel Spaß. Also das ist wirklich cool. Und gerade dieses, wenn man in neue Gegenden kommt, wo man sich halt nicht so gut auskennt, wo halt alles neu ist, da kommt dann ja auch so ein klein bisschen dieser Abenteuercharakter dazu. Und das
ja, man lernt neue Sachen. Ich habe auch neue Sachen gelernt wieder. Ich bin irgendwo hierher gefahren, wo Schule aus war. Und dann sind die ganzen Schüler hier zurückgefahren. Die fahren natürlich alle standesgemäß mit Fahrrad.
Klar.
Und die bilden aber hier so mit Fahrrädern Fahrgemeinschaften, Nils.
Okay.
Zweier-Fahrgemeinschaften. Und zwar finden die sich zusammen. Einer ohne E-Bike, einer mit E-Bike.
Und halten sich fest. Geil.
Und halten sich fest. So am Arm. Alle die gleiche Taktik. Aber wirklich, so Zweierkombis nebeneinander, blockieren dann den Radweg komplett und quatschen. Der mit dem Überhalt tritt und der rechts daneben tritt so ein bisschen alibimäßig mit und hält sich am Arm fest vorne. Super geil. Bestimmt so 10 so Pärchen gesehen, die mir entgegenkamen oder auf dem gleichen Radweg waren, habe ich kaputt gelacht. Das war geil.
Das ist smart. Das ist wirklich witzig. Aber hatte ich auch gedacht, als du das eben erzählt hast mit den Hauptstraßen und der Umfahrung von Köln und Krefeld. Das nervt mich ein bisschen bei Komoot auch. Und da gibt's ja mit Sicherheit welche, die Features kennen, in- und auswendig. Kann man natürlich auch auf YouTube eingeben. Aber du kannst nicht einen Haken setzen, irgendwie keine Bundesstraßen oder so, oder?
Ey, genau das habe ich mich gestern
das
gefragt.
Das ist doch das Einfachste.
An die Komoot-Experten, bitte einmal eure Tipps und Tricks hier für alle unter den bei Spotify in die Kommentare unter den Podcast schreiben, weil genau das habe ich gestern auch gedacht und ich habe sowas noch nicht gefunden. Ich weiß es nicht, vielleicht gibt's das.
Weil das ist doch wirklich das Einfachste, was es gibt, dass du halt irgendwie einen Haken setzt, keine Bundesstraßen. Weil das ist jedes Mal, wenn du das, was du eben beschrieben hast.
Weißt du, was jetzt peinlich wäre, wenn es das gibt? das Feature.
Ja, deswegen habe ich ja extra
gesagt. Beide zu blöd sind, das zu finden.
Habe ich ja extra gesagt. Ich habe noch nicht richtig geguckt, aber ich habe es wirklich nicht gefunden. Also es ist wahrscheinlich dann irgendwie wieder so ein Trick, wo man so ein bisschen nerdy sein muss und das machen kann. Aber oder Premium-Version. Ich muss auch zugeben, ich habe die Premium-Version nicht, was natürlich auch völlig am falschen Ecke gespart ist. Aber bisher hat's ja auch immer funktioniert. Aber dieses, wenn du halt von A nach B fährst, genau wie du sagst, und das ist ja schon gut mit den markierten Routen, wo du halt weißt, okay, da wird oft gerne lang gefahren oder dann irgendwie frisch asphaltierte Straße und sowas alles. Das ist ja schon super gut gemacht. Aber wenn du tatsächlich Ortsumgehungen oder halt Umgehungen von Bundesstraßen bauen willst, das sind auch nicht 10, 15 Minuten länger. Da sitzt du dann schon gerne mal eine Stunde länger. Und das ist dann wieder echt so ein Ding, wo du dir sagst, oh, ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie eine Stunde vom Rechner zu verbringen, um halt irgendwie von Köln nach Nimwegen zu fahren. Aber in dem Moment, wo du halt in der Suppe drin steckst oder an der Autobahn fährst oder an der Hauptstraße fährst, nervt das halt einfach brutal. Und da denkt man dann doch, oh, scheiße, diese
Filme. Dann nutze ich zum Beispiel, jetzt muss ich sagen, für so zu Hause habe ich jetzt ein paar Mal dass er die ersten Male Strava ausprobiert.
Ja, das weil da gibt's irgendwie so diese Most Rides oder die, so, ne?
Genau, da wo die meisten fahren, da schickt dich das Ding dann her. Und das hat super geil funktioniert. Also da waren echt gute Strecken unterwegs. Weiß nicht, ob sowas auch. Also wir haben es ja schon gesagt. Ich will eigentlich nicht ins Detail gehen, weil wir können es hier nur völlig blamieren, Nils.
Ich weiß, das ist ganz, ganz dünnes Eis.
Diesen Planungstool auseinandergesetzt haben, weil wir zwei und ich weiß, du bist da genau wie ich. Das ist so losfahren, Ziel drücken. Auf dem Radcomputerladen losfahren. So, das ist der Ablauf von uns. Und wir sind beide nicht die, die dann noch sich eine Stunde hinsetzen und die Route perfektionieren und wirklich geil machen. Aber gestern habe ich mich teilweise verflucht, dass ich so bin, weil da waren echt so dieser Abschnitt an Köln, Krefeld und so, was ich gesagt habe, und noch so 2, 3 Straßen dabei, wo ich echt dann 20 Kilometer auf dem Radweg zwar, der war aber auch nicht besonders gut. Und dann an der Bundesstraße, wo die LKWs neben mir herknallen. Also, oh, das war echt räudig.
Ja, Bundesstraße ist schlimm. Das hatten wir ja auch, als wir letztes Jahr nach Sylt gefahren sind und wir dann da, weil wir so viele Platten hatten, dann ja irgendwann auch den kürzesten Weg fahren mussten. Und da musste ich auch direkt dran denken, weil da hatten wir ja wirklich 210 Kilometer nur Gegenwind und richtig viel Regen. Und das war wirklich, ich glaube, da wurde auch in dieser Gruppe, wir waren glaube ich zu 5 oder zu 6 unterwegs, so viele Wörter, wie da gesprochen werden, werden bei uns in 10 Minuten gesprochen. Also das war wirklich krass. Aber der hat wirklich keinen Spaß gemacht, der Ride. Und da waren wir dann irgendwann auch da wirklich im Westen nur Windkrafträder, Wind von vorne und dann ein Radweg an der Bundesstraße. Und da denkst du wirklich, das hat mit Freude gar nichts mehr zu tun. Also warum machst du das eigentlich? Aber da gibt es mit Sicherheit irgendwelche Einstellungen. Aber ich habe sie auch noch nicht gefunden. Also deswegen wäre ich da auch dankbar für Tipps. Insofern so viel dazu. Aber was ich noch sagen wollte, Nicky Boy, als du von, irgendwie hast du Strati im Mund gehabt eben. Ich weiß nicht, ganz am Anfang kam irgendwas von.
Weiß ich nicht mehr.
Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht mehr.
Alles, was 10 Minuten her ist, daran kann ich mich schon nicht mehr erinnern. So ist das bei mir.
Auf jeden Fall war das eigentlich für mich dann die perfekte Überleitung zu Oceanside. Müssen wir kurz noch besprechen. Wir müssen jetzt kein ausgiebiges Ding machen, aber alter Schwede, war das ein Rennen. Oder?
Richtig, richtig Spaß gemacht, dazu zu gucken. Also ich habe lange kein Rennen mehr geguckt, wo ich beim Zuschauen so viel Spaß hatte.
Aber auch erst beim Laufen, oder nicht? Oder hast du beim Radfahren auch schon geguckt?
Nee, ich habe beim Radfahren habe ich immer so reingesappt wieder und dann das Ende auch komplett geguckt, weil das auch so, ja, irgendwie so diese Dynamik da, Schombi weg und dann Sam Long fährt von hinten rein, fährt vorbei. Attackiert er dann noch Schombi, der fährt aber wieder hinterher und ab dem Moment bin ich dann auch nicht mehr weggekommen vom Screen und dann habe ich hinten in der Gruppe gedacht, was passiert da, habe ich dir noch irgendwann geschrieben, also dass dann Jonas Hoffmann in der Gruppe war um Strati, dann wer weiß, wie der Typ rennen kann, habe ich dir schon geschrieben, boah, das kann ein richtig top Ergebnis werden für Jonas. Und da war ich völlig hooked. Strati immer, wenn man den gesehen hat im Stream, sah auf dem Rad super entspannt aus. Dann die Norboys dabei. Wer den allerentspanntesten Eindruck gemacht hatte, war für mich irgendwie in der Gruppe immer Gustav Iden, der gefühlt ohne Effort da mitgefahren ist. Aber dann beim Laufen hat es ja nicht ganz so geklappt. Da hatte ich schon Angst, dass dein Tipp richtig wird. Obwohl natürlich mein Siegtipp ganz nach vorne gefahren ist und als erster vom Rad gestiegen ist. Und da war ich natürlich völlig hyped, dass das alles so funktioniert hat. Also ich hatte ja gesagt, Sam Long gewinnt. Hat nicht ganz geklappt. Der hat sich nochmal im Ziel absprinten lassen vom Podium von Kaspar Stornis, wo du dann noch geschrieben hast, ah, ich glaube, der hat sich gefreut. Und ich sage, ah, im Stream für mich sah es so aus, als hätte der sich richtig geärgert. Und welcher Athlet freut sich, wenn er 300 vor Ziel noch vom Podium abgesprintet wird irgendwie? Wenn du dich dann für ein gutes Rennen, was du gemacht hast, schon freust, ich glaube, dann bist du kein Profi. Und dann meinst du, ja, ich muss mir nochmal angucken. Und dann ich glaube, 5 Minuten später schickst du mir irgendwie eine andere Kameraperspektive von der Seite, wo mehr als deutlich war, dass Sam Long nicht happy war mit dem 4. Platz.
Also die Oakley, die er im Cap hatte, die, was er dann runtergeschmissen hat, die ist mit Sicherheit kaputt gegangen, würde ich sagen.
Ja.
Wobei das tatsächlich für mich im Nachgang echt das Bild des Rennens war, wie Kaspar Stornis zu Sam Long aufläuft und dann beschleunigt. Also der ist ja wirklich dann 300 Meter vom Ziel, ist der ja gefühlt, weiß ich nicht, 240er Pace nochmal gerannt oder so. Und das Wahnsinn. Ist ja, ich finde ja Kaspar Stornis eh sau cool, den Typen. Und dann auch stilistisch.
Und Nils, für den Podcast davor, weil wir gerade bei Kaspar Stornis sind, sorry fürs Unterbrechen, welche Schuhe hatte er an?
Ja, ich weiß. Aber da wussten wir auch noch nicht von der Kooperation mit Swisside.
Dass das tatsächlich
Aero-Schuhe sind. Und ich meine, marketingmäßig, besser geht's ja nicht, ne? Klar, er ist jetzt, hat nicht gewonnen. Aber Blumfeld muss man jetzt auch nicht ans Bein pinkeln, so wie der sich gerade wieder präsentiert. Das haben wir vorher auch gesagt. Blumi ist Blumi. Wobei auch da tatsächlich, als er an Jonas vorbeigelaufen ist, also erstmal echt Jonas Schomburg, weil beide Jonas haben ein Riesenrennen gemacht. Ich würde sogar tatsächlich das Rennen von Jonas Hoffmann noch höher fast bewerten als das Rennen von Jonas Schomburg, weil Jonas hat einfach, also Schomburg, Schombi, schon oft gezeigt hat, was der kann. Das hat er letztes Jahr schon gezeigt, das hat er bei Olympia schon gezeigt. Also das ist halt einfach ein seit Jahren schon Weltklasse-Athlet. Und Jonas Hoffmann ist ja doch eher ein Athlet, der bei mir vor 2 Jahren auf Hawaii dann so richtig in die Aufmerksamkeit gekommen ist. Klar wusste ich vorher schon, dass er ein saustarker Athlet ist, aber so in der richtigen allerersten Reihe habe ich ihn noch nicht wahrgenommen. Und vor 2 Jahren auf Hawaii ist er dann ja in die Top 20 vorgestürmt, was ich echt sehr beeindruckend fand, weil ich auch live vor Ort war. Und dann letztes Jahr Frankfurt war ein Monsterrennen, also der ist schon richtig, richtig stark. Aber dass der halt in diesem Feld dann da auf einmal vorne mit rumspringt und dann da ja zeitgleich, ich weiß gar nicht, mit wem hat er sich da gerade gebettelt, ich glaube mit Ben Knut und Kaspar Stornis, ist er dann Seite an Seite da am Pazifik lang marschiert. Das war, würde ich sagen, schon nochmal ein Rennen, glaube ich, auch was ihm persönlich nochmal die Augen geöffnet hat, was tatsächlich alles drin ist, weil er bisher ja auf dem Rad immer eher minimal verloren hat und diesmal war er auf dem Rad wirklich dabei, da war er wirklich in the game. Also das war wirklich extrem beeindruckend. Die Laufform, das hat man schon bei der deutschen Meisterschaft gesehen, da ist er, glaube ich, sogar eine 29,20 gerannt, über 10 Kilometer. In Uelzen war die deutsche Meisterschaft 10 Kilometer Straße, wo er unter 30 laufen wollte und das er wirklich ganz, ganz, ganz deutlich geschafft hat. Also das war jetzt keine Überraschung, aber das war wirklich krass. Und Jonas Schomburg, das war halt einfach echt, wie cool er erstmal mit Sam Long zusammengearbeitet hat, wie er dann am Ende angetreten ist, Sam Long abgestellt hat und dann bei Blumi auch noch gegengehalten hat. Also gerade bergab ist er technisch auch echt so geil gelaufen. Es hat richtig, richtig Bock gemacht zu sehen. Und was ich ganz spannend fand, das ist natürlich immer, das Momentum ist auf deiner Seite, wenn du von hinten kommst. Und gerade auch, wenn Blumi an dir vorbeirennt, da denkst du nicht drüber nach, dass du mitlaufen kannst. Und du bist ja auch am Limit. Ich glaube, Jonas war auch am Limit, brauchen wir gar nicht drüber zu reden, aber KB musste auch richtig, richtig tief gehen, als er weggelaufen ist. Der hatte ja wirklich so ein schmerzverzerrtes Gesicht und wie er sich dann auch permanent umgedreht hat und so. Also ich glaube,
der weiß auch, was Jonas kann.
Der weiß genau, was Jonas kann, ne? Und ich, natürlich hatte der mehr im Tank und ich glaube auch, dass Jonas absolut ans Limit gegangen ist, aber vielleicht hätte er noch so 15-20 Sekunden länger versuchen sollen mitzugehen, weil vielleicht wäre dann auch KB so ein bisschen gebrochen, dass er gedacht hätte, scheiße, ich werde den hier nicht los. Das hat so Bock gemacht und das war wirklich also von Schomburg so ein brutal starkes Rennen und auch pacingmäßig. Also er ist halt nicht wie ein Bekloppter losgelaufen und hat versucht, Sam Long da innerhalb von 1 Kilometer abzustellen oder aufzulaufen und abzustellen, sondern hat das ja wirklich smart gemacht. Das hat er vorher auch schon gesagt, dass er halt einfach schon lernen muss, sich noch anders zu pacen. Und ich finde, das hat er perfekt gemacht. Und das war ein richtig, richtig beeindruckendes Rennen.
Ja, absolut. Also das war Richtig, richtig krasses Rennen. Vor allem, du hast gesagt, natürlich, also ich fand es auf dem Rad auch schon super spannend mit den Dynamiken, was da passiert, mit Chombi, der rausfährt, Sam Long, der eben, wie ich gesagt habe, drüber fährt. Und wer dann alles in der Gruppe ist und wie diese Gruppendynamiken auch dann funktionieren. Und auch, dass ein KB dann einen Großteil hinten auch wieder Gas geben muss und vorne fährt. Und auf einmal ist ein Cam Worth wieder vorne in der Gruppe und gibt auch mit Gas. Hat mich auch super gefreut, den da in dem Mix zu sehen wieder. Und dann natürlich das Laufen. Und du hast es gesagt, in der Gruppe steigt Jonas Hoffmann vom Rad. Das ist einer, der eine 29-20 rennen kann auf 10. Also einfach weit unter 30. Und dann denkst du so, boah, geil, das ist einer der stärksten Läufer damit in der Gruppe. Und dann siehst du, was da passiert und was da für eine, noch eine Laufpower ist. Mit KB, mit Kasper Stornes. Klar, Sam Long und Chombi, die vorne weg sind. Aber Wahnsinn, wenn du überlegst, dass wenn du ein Läufer bist, der weit unter 30 läufst, dann bist du da nicht der schnellste Läufer im Feld und nicht irgendwie der Babo, sondern da bist du halt einer von vielen und da sind auch noch ein paar, die einfach nochmal deutlich schneller rennen können, gerade off the bike wie du. Das habe ich nochmal wieder, also man weiß das ja und man weiß, wie schnell die Norboys rennen oder auch ein Chombi oder irgendwie alle da vorne. Aber wenn du nochmal kurz vorher, vor so einem Rennen, einen Athleten einen schnellen Zehner laufen siehst und da wirklich eine Zeit siehst, die da steht und die ist fett unter 30 Minuten, das ist ja irgendwie, keine Ahnung, das kann man besser einordnen dann nochmal, finde ich, als diese Läufe im Triathlon dann. Und das war einfach so geil zu sehen und das ist so schnell. Und vor allem, wenn man dann selber irgendwie, ich habe am aber ja dann die Woche davor, das erste Mal habe ich gesagt, wieder die Intervalle gelaufen und renne da irgendwie Vierer Schnitt und bin am Limit. Und das ist einfach so beeindruckend schnell, wie die laufen. Und auch ein Blumi, wie der jetzt da back-to-back das Ding verhaftet hat, wieder gerannt ist, hatten wir beide auch nochmal drüber geschrieben, dass das auch von der Laufform, von der Ökonomie bei ihm auch nochmal so aussieht, als hätte er da irgendwie dran gearbeitet. Also das war einfach alles nur schön und richtig, richtig cool, sich das anzusehen und einfach beeindruckend. Und danach, wenn du das Ding im Ziel hast, dann hast du einfach selber nur Bock, rennen zu gehen wieder. Also das war nochmal wieder richtig Werbung für unseren Sport, würde ich sagen. Wer das gesehen hat, da kannst du doch nur Bock auf Triathlon kriegen.
Kurze Werbung.
Und in der zweiten Werbung SaySky wieder unser Presenter. Und Nils, wir haben es lange nicht mehr gemacht. Ich wollte mal, was ist noch dein Lieblingsprodukt aktuell?
Na gut, wir haben das letzte Mal über die Jacke gesprochen, die jetzt, weiß ich nicht, 10 Jahre alt ist. Aber ich finde, ich bin jetzt gerade ein bisschen traurig, dass es so warm ist, dass man schon in kurzer Hose laufen kann, weil ich wirklich ganz großer Fan von der Tide war. Von der langen Zeit. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Die bin ich jetzt diesen Winter echt gerne gelaufen. Haben wir oft schon drüber gesprochen. Die sehen stylisch aus. Die sind sehr, sehr gute Qualität, langlebig und vor allem, und da merkst du halt einfach, dass es eine Company ist, die sich Gedanken macht. Ich finde das immer ganz spannend an der Evolution des iPhones, was ja dann doch immer ein bisschen größer wird. Und die Taschen in den Hosen oder auch in den Jacken, die werden immer so konzipiert, dass es halt reinpasst. Und du lachst jetzt darüber, ja, aber ich finde es wirklich cool,
ja, nein, das stimmt,
dass du halt einfach alte Sachen hast, wo das Telefon nicht reinpasst und jetzt ziehst du halt die aktuelle Kollektion an und denkst, ey, wie smart ist es, dass die Sachen halt reinpassen. Und das ist bei der Tide auch der Fall. Und insofern würde ich sagen, ist das momentan mein Lieblingsprodukt, was jetzt aber hoffentlich bald so in den Schrank kommt, dass ich es nicht mehr brauche, weil ich eigentlich natürlich auch lieber wärmere Temperaturen habe.
Das ist so lustig bei uns. Ich habe fast das gleiche Produkt im Kopf gehabt, was ich im Moment für mich, wo ich gedacht habe, ich habe aktuell nur eine davon da, will mir unbedingt jetzt aber noch eine zweite bestellen. Und das ist die kurze Tide, Nils.
Ja.
Weil die hat an der Seite eben auch diese zwei Taschen, wo du auf der einen Seite, wenn du das Handy mitnehmen willst, wenn du Podcast hören willst oder so, das Handy reintun kannst. Oder eben auch, denn da habe ich jetzt, ich habe mir die immer aufgehoben, die Tide für den Long Run. Oder für Intervall-Sessions auf der Bahn, weil du da eben die perfekt in die Seitentasche die Gels reinpacken kannst, ohne dass die irgendwie nerven oder du die überhaupt merkst. Und das ist so richtig der Gamechanger. Hinten den Schlüssel rein, in die Schlüsseltasche hinten am Poppes und an die Seite schön die Gels in die Taschen und du hast die nicht irgendwie in der Hand beim Long Run oder irgendwie eine Tasche, wo du innen fuddeln musst oder so. Das finde ich ist einfach so eine geile Lösung und die kurze Tide ist wirklich gerade mein Lieblingsprodukt. Aber Aber bei SaySky natürlich auch die T-Shirts mega geil, die Longsleeves mega geil, die Jacken mega geil, die Wintersachen. Also wir können wirklich alles von Herzen empfehlen. Checkt's einfach mal aus, saysky.de und mit dem Code PL15, PL groß geschrieben, bekommt ihr 15% Rabatt, gilt auf Einzelprodukte, nicht auf reduzierte und nicht auf Bundles. Also guckt euch das mal an, da ist für jeden was dabei, sagen wir immer, von super bunt und verrückt bis super clean und stylisch, findet bei SaySky wirklich jeder die passende Laufklamotte und was er braucht. Und ja, Code PushingLimits15 für 15% Rabatt und hier jetzt wieder rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Absolut, ja, das finde ich, also finde ich auch, das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und noch ganz kurz zu Jonas, der dann, ich habe es auch zwischendurch jetzt nochmal kurz gegoogelt, der tatsächlich auch Elfter geworden ist mit der Zeit bei der Deutschen Meisterschaft Männer über die 10 Kilometer 29,20. Das zeigt halt einfach auch wirklich, was für ein Niveau herrscht, auch im Triathlon. Und ich finde auch immer, genau wie du sagst, man kann das dann halt einschätzen, das sind halt amtlich vermessene 10 Kilometer, da weiß man einfach, was die drauf haben. Das zeigt dann aber halt auch, was auch alle anderen können, ne? Also auch ein Sam Long läuft die 10 Kilometer ganz deutlich unter 30, sonst wird er sowas nicht abfackeln. Und was du auch gesagt hast, es ist aber auch nochmal was komplett anderes im Triathlon, weil halt einfach dann die Radvorbelastung doch auch nochmal anders reinzählt. Und das ist ja auch ganz interessant, weil das jetzt ja wieder das nächste Rennen mit der 20-Meter-Regelung ist, dass eigentlich würde man jetzt sagen, hätten wir vorher gedacht, dass halt diese Szenarien nicht mehr passieren, dass du halt so ein riesengroßes Feld in T2 kommen siehst, wie es jetzt ja auch in Oceanside wieder der Fall war. Fakt ist aber, es ist doch der Fall, gefühlt, also ein Jonas, da hätte man ja auch gedacht, dass der nicht so davon profitiert, dass es eher negativ für ihn ist, weil er von 12 Metern wahrscheinlich mehr profitieren könnte, weil er jetzt vermeintlich kein so starker Radfahrer ist, Pustekuchen. Ich habe das Gefühl, dass es das Ganze aber tatsächlich ehrlicher macht, also was wir auch schon besprochen haben, dass du halt, was Fred ja auch gesagt hast, früher Lücken reißen kannst, beziehungsweise auch einfacher an den Gruppen vorbeifahren kannst, wenn du der bessere Radfahrer bist, siehe Sam Long, der dann halt einfach die ganze Gruppe stehen lässt. Blumi hat zum Beispiel...
Und der auch gut weggekommen ist, ne? Also das ist ja...
Exakt.
Sonst, der dreht sich irgendwann mal um und sieht, also wenn du jetzt wirklich ein deutlich stärkerer Radfahrer bist und einen Unterschied machen kannst, kannst du auch wegfahren schneller.
Voll. Und das hat Blumi zum Beispiel auch gesagt. Das fand ich auch ganz interessant, dass er das gar nicht mitbekommen hat, dass Sam Long vorbeigefahren ist und weggefahren ist. Und das ist natürlich klar, wenn du halt irgendwie bei 12-Meter-Regelung an vierter, fünfter Position fährst, dann bist du 50, 60 Meter hinter dem Ersten und siehst, was passiert. Jetzt bist du aber halt 100 oder 120 Meter hinter dem Ersten und siehst es dann halt nicht, wenn die Lücke reißt. So, und ratzfatz sind die dann halt weg und dann hast du halt keine Chance. Das finde ich halt super, super spannend. Und ich habe halt wirklich das Gefühl, das ist in dem Sinne ehrlicher geworden. Es schaffen vielleicht wirklich einige noch mitzufahren. Der Effort ist dann aber so groß, dass sie dann halt beim Laufen wirklich hops gehen. Und die halt richtig, richtig stark sind, das, was wir in Neuseeland schon gesagt hatten, was man auch in Geelong gesehen hat. Es ist halt einfach so, die alle drei Disziplinen in Perfektion beherrschen, die sind am Ende vorne. Dieses Durchsneaken, was vermutlich vorher ging, das ging nicht mehr. Und ich finde auch, du hast halt auch keine Situation mehr, wo du irgendwie sagen kannst, ach guck mal, der ist da viel zu oft mitgefahren und ist dann irgendwie durchgekommen. Und gerade im Hinblick auf Texas, finde ich, wird das so spannend sein zu sehen, weil Texas dann ja einfach auch nochmal aufgrund der Topografie, dieses flache Fahren auf dem Highway.
Ja, und Langdistanz wirkt sich das auch noch mehr aus, glaube ich einfach. Ne? Aber wir können, glaube ich, schon festhalten, dass wir zwei gedacht haben, dass sich das mehr auswirkt.
Absolut.
Für die wirklich starken Läufer.
Absolut.
Also, der Effekt ist, wie wir es uns vorgestellt haben, schon weniger da oder anders da irgendwie.
Anders,
ne?
Genau.
Also es ist ganz interessant zu sehen einfach, dass es dann doch nicht immer so denkt oder so trivial ist, wie du denkst, ja okay, jetzt ist die Regel da und jetzt sind die starken Radfahrer, sind nach dem Radfahren alle vor und die Gruppen sind kleiner. Pustekuchen, klar, kommt auf die Strecken an. Oceanside hast du natürlich auch nochmal so diesen steilen Berg drin, wo die kleinen, leichten Fahrer natürlich nochmal wieder einen Unterschied haben, dass auch potenziell die stärkeren, schnelleren Läufer sind, die dann da auch berghoch vielleicht nochmal wieder Lücken zufahren können oder auch mal nach vorne an die Gruppe fahren und dann sich irgendwie, wenn die Gruppe so groß ist, ans Ende spüren lassen können auf der Abfahrt und im Flachstück wieder. Das wird dann interessant sein, in Texas das zu beobachten, aber trotzdem, der Effekt ist nach den ersten Rennen geringer, als ich gedacht habe. Auf jeden Fall.
Ja, würde ich jetzt auch so unterschreiben. Wobei es trotzdem auch, das muss man nochmal sagen, die Renten trotzdem auch sehr fair gemacht hat, ne? Also das muss man jetzt schon sagen.
Ja.
Also das finde ich halt schon auch ganz gut. Also es ist definitiv positiv zu bewerten. Also das muss man ganz klar sagen. Was ich irgendwie noch ganz spannend finde, ist auch, wenn wir nochmal auf das Frauenrennen kommen, wo man auch da sagen muss, Taylor Knipp, sie ist jetzt nicht in Geelong gestartet, sondern das T100-Rennen war nicht in Geelong, oder war das auch in Geelong? Nee. 73-Rennen war Geelong.
Gold Coast.
Und das war, genau, Gold Coast, exakt. Geelong ist unten bei Melbourne. Gold Coast oben bei Brisbane. Da hat ja, weil Taylor Knipp im Grunde genommen, genau wie KB auch, Back-to-Back gemacht hat. Da wollte ich auch noch kurz drauf eingehen, was ich sehr interessant fand, weil es ja schon auch um die Regeneration zwischen den Rennen ging, weil es bei KB tatsächlich auch nur 6 Tage waren. Das 73-Rennen in Geelong war am Sonntag, Oceanside war am Samstag. Hatten wir vorher auch drüber geredet, dass da einfach wirklich jeder Tag zählt. Und was ich da sehr interessant fand, war, dass er gesagt hat, dass er halt sehr, sehr gut geschlafen hat. Dass er von Anfang an, wo er auch so ein bisschen Angst hatte, nicht genau wusste, wie funktioniert das mit der Zeitdifferenz. Und es ist halt einfach sehr, kann auch in die andere Richtung losgehen. Und dass ihm das halt brutal geholfen hat, dass er von Anfang an gut geschlafen hat, jede Nacht gut geschlafen hat. Ich glaube, die sind mittlerweile, was das anbelangt, auch alle so, dass sie dann auch Business Class fliegen, dass sie da lieber die $1,000 mehr in die Hand nehmen, um halt einfach die Nacht dann auch wirklich gut zu schlafen, die getravelt wird.
Musst du ja machen, wenn du dann in 6 Tagen wieder racen willst.
Ja, aber da musst du natürlich auch die finanziellen Möglichkeiten haben. Also es gibt viele Athleten, logisch. Für die ist das Ticket an sich schon wahnsinnig teuer. Und aber klar, in dem Fall musst du es machen. Also wenn du $10,000 Preisgeld gewinnst, dann ist ganz klar, musst du dementsprechend das investieren. Aber es macht dann halt auch jeder. Das war wahrscheinlich vor 10 Jahren auch noch anders. Und das fand ich halt auch ganz interessant, dass er halt gesagt hat, dass das ihm einfach unheimlich geholfen hat. Denn Taylor Knipp hat genau das Gleiche gemacht. Sie hatte am Samstag, sie hatte einen Tag mehr, aber hatte die gleiche Route und hat auch Back-to-Back gewonnen. Und auch das extrem beeindruckend. Und bei den Frauen ist es wirklich ganz spannend. Da waren es ja am Ende 2 Minuten zwischen Taylor Knipp und Solveig Lofsit, die halt auch gezeigt hat, dass sie den Winter über hervorragend trainiert hat. Und ich habe mir die
Ergebnisse. Boah, ist die gerannt, ey.
Ja, und das tatsächlich, die Differenz ist letztendlich bei den beiden wirklich beim Schwimmen entstanden.
Ja.
Also da ist Taylor Knipp deutlich schneller geschwommen. Also Solveig Lofsit hat tatsächlich beim Schwimmen in Anführungsstrichen das Rennen verloren. Das, was wir ja schon oft gesagt haben, du kannst die Rennen nicht mehr gewinnen, aber du kannst sie verlieren. Gut, jetzt könnte man auch sagen, Taylor Knipp hat das Rennen im Wasser gewonnen. Aber da hatten sie wirklich 2,45 Differenz. Beim Radfahren ist Taylor Knipp stärker gefahren, aber letztendlich dann doch nur 1:40. Und du hast es gesagt, Solveig Lofsit ist halt einfach richtig, richtig stark gelaufen. Die ist halt echt einfach eine 1:14:49 gerannt, deutlich, deutlich schneller als alle anderen in dem Feld. Du weißt jetzt auch nicht, wie hart Taylor Knipp gegangen ist, weil sie war halt einfach vorne, sie war auch am Ende noch fast 2 Minuten vorne, also das war alles okay. Aber das war schon sehr, sehr beeindruckend, dass Solveig Lofsit halt auch läuferisch einfach so stark ist, ne?
Ja, was ich gedacht habe noch beim Gucken, auch so Männer, Frauenfeld, also wir haben jetzt immer noch wieder mehr über das Männerfeld gesprochen, weil es natürlich einfach deutlich dichter und spannender war vom Rennen her und vom Rennverlauf her. Und was mir dann aufgefallen ist, bei den Frauen wird es ja auch immer dichter und es kommen immer mehr richtig starke Athletinnen einfach rein. Was ich gedacht habe, ist so dieses, wenn du dir jetzt die Frauenergebnislisten anguckst, das sind so die Männerrennen von vor, weiß nicht, 4, 5 Jahren. Aber du hast auch bei ein ganz paar Rennen, die wirklich dünn besetzt sind, bei den Frauen ist es noch so, aber du hast auch bei den Frauen nicht mehr dieses, dass zwischen der ersten und der zweiten irgendwie manchmal dann 14 Minuten sind oder sowas, dass du irgendwie gefühlt hast, die Siegerin kann nochmal duschen gehen und kann dann zur Siegerehrung, zur Finishline zurückkommen und der zweiten gratulieren. Dass das halt auch immer, immer dichter wird und auch so, wo du vorher denkst, erst im Rennverlauf hätte man ja gedacht, Taylor Knipp, guck mal, jetzt ist die 5 Minuten weg, die ist so safe. Aber so eine Solveig ist dann halt einfach auch so eine starke Läuferin, dass sie da wieder ranläuft. Dann auch so mein Podium-Tipp, Grace Thack, die dann auch beim Radfahren, da habe ich gedacht, okay, heute wird's nix. Die dann aber auch wieder bis auf Platz 4 noch vorgerannt ist und auch wieder so einen starken, schnellen Lauf gemacht hat. Also da passiert auch gerade so viel bei den Frauen. Und wenn da noch so von der Dichte vom Feld 4, 5 Athletinnen dazukommen, die eine ähnliche Leistungskategorie haben, dann wird das auch hoffentlich in 2, 3 Jahren genauso wie bei den Männern aussehen.
Ja, wobei, da muss ich ganz ehrlich, also da muss ich dir ein bisschen widersprechen, weil das habe ich tatsächlich jetzt auch bei dem Rennen gedacht, weil ich meine, da ist ja zwischen Platz 1 und 10 bei den Frauen sind 20 Minuten.
Ja, aber das ist wie so, bei den Männern oder, vor 5 Jahren.
Nee, das war auch da schon nicht mehr. Da waren auch da.
Doch,
nein. Das, weil wenn du jetzt guckst, ich meine, das war jetzt vielleicht auch extrem, aber zwischen Platz 1 und Platz 10 waren jetzt nicht mal mehr 10 Minuten, waren jetzt nicht mal mehr 5 Minuten bei den Männern.
Ja, ja, aber das hast du vor 5 Jahren nicht gehabt.
Nee, aber da hattest du dann vielleicht 10 Minuten. Aber keine 20 Minuten.
Müssen wir nochmal, also, gucken wir uns nochmal an. Das, wie gesagt, das war auch nur mein Gefühl, was ich hatte und den Gedanken meinem Zuschauen. Müssen wir nochmal Thorsten Radde fragen, der weiß.
Da müssen wir Thorsten Radde nochmal fragen, aber das ist schon bei den Frauen, da ist dann doch nochmal, was das anbelangt, die Leistungsdichte, da ist doch schon mal nochmal ein ganz, ganz, ganz großer Unterschied. Ich glaube, das ist einfach auch, das ist ja auch das, wo wir jetzt auch im Trainingslager ab und zu so ein bisschen Diskussion hatten, ist das neue Ironman-Qualifikationsprinzip jetzt fair oder nicht, weil sie haben es ja nochmal ein bisschen verändert, weil ja die Frauen doch deutlich benachteiligter waren und jetzt kommen ja dann prozentual auch mehr Qualifikationsslots in die Frauenfelder. Und da muss man ganz ehrlich sagen, wenn du das rein objektiv Fairness betrachtest, müsstest du eigentlich sagen, du musst gucken, wie viel Prozent Männer sind am Start, wie viel Prozent Frauen sind am Start und dementsprechend müssen die Slots verteilt sein. Das heißt, 80% Männer, 20% Frauen sind am Start, also müssen 80% der Slots ans Männerrennen gehen und 20% der Slots ans Frauenrennen gehen. Ausgenommen natürlich die Altersklassensieger. Die, wenn du einen Slot gewinnst, musst du definitiv, also wenn du deine Altersklasse gewinnst, musst du für Hawaii qualifiziert sein. Aber dass du jetzt teilweise nur 10% Frauen am Start hast, die kriegen aber 30% der Slots, das ist ja auch nicht wirklich fair. Weißt du, das ist, also da muss
ja
man
nicht wirklich, also das, ich sehe das zweischneidiges Schwert, ist
dir aber auch nicht aufgefallen währenddessen, aber es passiert mir
nein,
auch.
Nein, natürlich nicht, aber ich habe mich kaputt gelacht, als die Kommentare alle kamen, das zweigleisige Schwert von Nils, das ist für mich ein zweigleisiges Schwert, sage ich jetzt auch, auf dem ersten Gleis ist es natürlich, kannst du Sachen betrachten, so was ist jetzt absolut fair und was ist, wie muss man es dann prozentual genau aufteilen von den Startern her. Und auf dem Gleis 2, und das ist für mich noch viel, viel wichtiger, ist ja, wenn wir eine Änderung davon haben wollen, dass auch die Frauenfelder dichter werden bei den Profis, so wie auch bei den Amateuren, dann ist es, wie es jetzt aktuell sich so ein bisschen abzeichnet, eigentlich, finde ich, man kann es noch nicht 100% bewerten, finde ich, weil da noch nicht irgendwie genug Rennen waren, gerade so die großen mit Frankfurt und sowas und Hamburg. Aus deutscher Sicht jetzt einfach, um zu gucken, wie da die Verteilung dann einfach am Ende wirklich aussieht, finde ich, ist es ganz geil, wenn es da bei den Frauen einfach ein paar mehr Slots gibt und die sich in Anführungsstrichen vermeintlich einfacher qualifizieren können, weil das, glaube ich, dann auch noch mehr Frauen einfach in den Sport bringt und das noch ein bisschen greifbarer ist, irgendwie, wenn du jetzt anfängst, nochmal so ein Traum, ich würde voll gerne nach Hawaii und da die Quali machen und die Langdistanz machen, irgendwie auf der Insel, dann ist das gefühlt noch ein bisschen greifbarer, wenn du jetzt guckst, was du bei den Männern machen musst. Keine Ahnung, du musst in meiner Altersklasse musst du halt dann eine 8,40 machen, sag ich jetzt einfach mal, ich hab's nicht genau nachgeguckt, je nach Rennen dann. Und wenn du überlegst, du fängst jetzt mit dem Sport an, das ist dann schon so, da kommst du nicht in 2 Jahren hin.
Nein, bin ich 100%
bei dir. Das ist so, um so ein bisschen der Zugang, wir müssen ja auch gucken, dass der Zugang auch so dann irgendwie nach Hawaii ist für Frauen nicht, dass der dann nicht ganz so abschreckend ist wie jetzt aktuell bei den Männern, aber wir haben eh schon genug Männer dann auf der Insel und im Sport.
100%.
Von daher finde ich es eigentlich vom Gleis 2 ganz, ganz gut, so wie es ist, und bin auch aktuell eher Befürworter von Gleis 2. Und die Frage ist auch, muss alles immer zu 100% gerecht sein irgendwie? Das ist nichts im Leben. Ich finde, das, wie sich jetzt abzeichnet, dieses System eigentlich ganz gut.
Bin ich 100% bei dir. Es wurde ja auch dementsprechend korrigiert. Also sie haben ja auch dementsprechend darauf reagiert, Iron Man, weil sie halt einfach gesehen haben, ey, warte mal, alle, die sich qualifizieren, sind auf gut Deutsch die alten weißen Männer, AK-50, das waren halt die sich qualifiziert haben, und alle anderen, für die war es halt so schwer, und für Frauen war es dann halt zugleich noch schwerer. Und das will halt auch keiner. Ich meine, ich war letztes Jahr in Kona da oder beim Männerrennen dabei, und vor 2 Jahren, und das war nicht cool, irgendwie da nur mit Typen auf der Insel zu sein. Auch die Stimmung war halt einfach nicht so, und da bin ich 100% bei dir. So, also das war jetzt auch von mir ja ein bisschen provokant, und ich habe ja auch 2 Sachen jetzt in einen Topf geschmissen. Bin von der Leistungsdichte beim 70.3 in Oceanside zur Hawaii-Quali gekommen. Weil das aber natürlich eine Diskussion war, die ich jetzt in den Camps öfter hatte. Und was natürlich, da muss man dann halt auch sagen, aus rein objektiven Fairnessgründen, wenn du dann halt einfach einen Mann siehst, der AK-45 ist und der auch alles macht, um sich für Hawaii zu qualifizieren, und der dann sagt, ey, das ist aber auch nicht fair. So, und da kannst du da natürlich nicht viel zu sagen. Weißt du, da muss man einfach sagen, ja,
das ist ja das, was ich sage. Was im Leben ist denn fair? Am Ende haben wir Regeln, die werden festgelegt, und wenn ich mich qualifizieren will, muss ich mit den Regeln mich qualifizieren, die eben gesetzt sind.
Genau.
Und da muss ich das halt akzeptieren. Ich kann mich natürlich darüber beschweren, aber also keine Ahnung, wenn du das Fass aufmachst, dann können sich, glaube ich, mehr Frauen beschweren als Männer in ungefähr allen Sachen. Ich meine, dann bist du bei einer Grundsatzdiskussion, dass du sagst, wie kann es sein, dass in Deutschland noch irgendwie eine Frau den gleichen Job macht wie ein Mann, aber weniger Gehalt bekommt.
Das geht doch nicht. Ja, klar.
Das sind so diese Diskussionen, wo du sagst, da tue ich mich dann schwer, wenn dann der das sagt. Also am Ende gibt's die Regeln, die sind so gemacht. Was halt super zu sehen ist bei Iron Man, wenn die sehen, es läuft irgendwas in eine komplett falsche Richtung, dass sich halt nur, wie du gesagt hast, weiße alte Männer qualifizieren. Da wird gegengesteuert. Das ist ja ein sehr, sehr positives Signal. Und dieses System ist auch noch komplett neu. Ich bin mir sicher, da wird es auch wahrscheinlich dann im nächsten Jahr vielleicht nochmal 1-2 Anpassungen irgendwie geben. Und ich habe es mir aber auch, muss ich auch fairerweise sagen, jetzt noch nicht wieder zu 100% angeschaut, wie jetzt in den letzten Rennen die Qualis waren, wie es jetzt beim Ironman Neuseeland und so aussah, wie da die Verteilung war, das weiß ich gar nicht. Hast du das geguckt?
Nee, habe ich auch nicht. Ich habe einfach nur gesehen, dass ich halt das, oder die haben die Regel halt insofern verändert, dass halt einfach mehr Frauen sich qualifizieren können, also dass die prozentual mehr einen höheren Anteil haben, eben aus genau den Gründen, die du angesprochen hast, die absolut nachvollziehbar sind. Was ich halt noch dagegen anmerken wollen würde, ist, dass ich finde, dass du ja, ich glaube, dass weniger Athleten mittlerweile in den Sport kommen, weil sie sich für Hawaii qualifizieren wollen. Ich glaube, das war tatsächlich vor ein paar Jahren, war das, als Triathlon noch nicht ganz so in der Wahrnehmung war, da war das, glaube ich, wirklich für viele ein Hauptfaktor, ein Hauptantrieb, dass du halt einfach dieses Rennen auf der Pazifikinsel gesehen hast, wusstest vielleicht gar nicht richtig, was Triathlon ist, und dann gedacht hast, ey geil, das will ich auch. Das ist so abgefahren, da durch die Lavawüste zu rennen und sich mit den Besten der Welt zu messen, da habe ich Bock drauf, und das war dann die Motivation, mit Triathlon anzufangen. Ich glaube tatsächlich, dass sich das in den letzten Jahren stark verschoben hat, weil halt einfach seit Corona der Ausdauersport einen ganz anderen Boom erlebt hat. Das ist ja auch, finde ich, die totale positive Seite, dass du jetzt auch nicht mehr diese Lager hast, wie du sie irgendwie noch vor 10 Jahren hattest, wo jeder mehrfach betont hat, dass er Radfahrer ist oder dass er Läufer ist oder dass er Triathlet ist. Und mittlerweile ist das ja eigentlich alles eine Suppe. Also auch Läufer, die dann halt sagen, oh, irgendwie hätte ich schon noch mal Bock, einen Ironman zu machen oder einen Triathlon zu machen, gar nicht unbedingt einen Ironman zu machen. Oder Triathleten, die dann halt auch einfach mal sagen, so, ich mache jetzt mal Ultra-Running oder fahre jetzt irgendwelche Gravel-Rennen. Das verschiebt sich ja total, und das finde ich halt total positiv. Und ich glaube, dass du mittlerweile sehr, sehr viel Leute im Triathlon-Sport hast, denen das gar nicht so sehr um die Hawaii-Quali geht. In den ersten Jahren. Die kommt dann irgendwann. Ich glaube schon, dass so dieses Ironman, wie beim Laufen halt auch der Marathon, das ist halt einfach so diese Königsdisziplin, und das will man irgendwann mal machen. Und wenn man dann 2, 3, 4 Jahre in diesem Sport ist, dann merkt man, dass es alles auch gar kein Hexenwerk ist, sondern dass man das einfach machen kann, wenn man konstant trainiert. Und dann kommt vielleicht dann auch irgendwie so dieses, boah, vielleicht schaffe ich das ja doch mal nach Hawaii. Und da ist natürlich ganz klar, das darf nicht so abschreckend sein, dass es halt einfach unerreichbar ist. So, und das ist dann natürlich, wenn dementsprechend wenig Frauen am Start sind und du musst dann halt deine Altersklasse gewinnen, um den Slot zu bekommen, das ist natürlich schon hart. Aber was die Leistungsdichte anbelangt, und deswegen bin ich ja auch drauf gekommen, eigentlich auch, um nochmal bewusst zu machen, wie wirklich brutal das ist mittlerweile, bei den Männern jetzt, gerade wenn du jetzt Oceanside anguckst, ich meine, da ist halt Jason West, ist Fünfter geworden, der hat eine 3:43:17 und Gustav Iden ist Zwölfter geworden mit einer 3:46:16. Also der war 3 Minuten dahinter. Das ist 3 Minuten Unterschied zwischen Platz 5 und 12. Und das
und du meinst, der hat ein schlechtes Rennen gemacht, der war nicht fit, aber 3 Minuten.
3 Minuten. Und das war tatsächlich so vor paar Jahren, da waren dann so 3 Minuten irgendwie 2-3 Plätze. Und jetzt sind das halt 7 Plätze. Weißt du, so, das ist halt schon, und ich möchte nicht wissen, wie das in Texas abgeht. Also ich glaube wirklich, Texas ist ein Feld, das ist ein WM-Feld. Boah. Das wurde jetzt auch schon oft kommentiert.
Wahnsinn.
Also absolut brutal. Das müssen wir jetzt nicht heute besprechen, das besprechen wir, wenn es soweit ist. Aber da ist bei den Männern, und das ist halt einfach ein Fakt, eine ganz andere Leistungsdichte als bei den Frauen. So, du hast halt einfach
100 Pro.
So unfassbar viele Männer, die halt auf einem Niveau performen. Das ist ja auch das, was ich an anderer Stelle schon gesagt habe, was natürlich auch für die unzähligen richtig, richtig, richtig guten Athleten aus der zweiten und dritten Reihe, die halt mit ihren Leistungen vor 2-3 Jahren bei so einem Rennen wie in Oceanside in die Top 8 gekommen wären und vielleicht noch irgendwie so den letzten Preisgeldtopf, diese $500 bis $700 kassiert hätten. Und die sind jetzt 25. Und das sind halt einfach richtig, richtig gute Athleten. Also das finde ich halt, so krass. Weißt du, diese Entwicklung und die, das ist jetzt auch nichts Neues. Da haben wir jetzt auch schon ganz oft drüber geredet. Aber wenn du die halt einfach mal anguckst, wer halt jenseits der Top 10 ist, dass halt, wie du es gesagt hast, ein Gustav Iden 12. wird, ein Antonio Benito 14. wird, ein Rudi van Berg 15. wird, ein Strati 16. wird. Ich meine, das ist ja das, was ich vorher auch gesagt habe, wo ich meinte, naja, ich sehe Strati eher so zwischen Platz 12 und 15, habe ich glaube ich sogar gesagt, oder 10 und 15, weil er wahrscheinlich noch nicht diese Laufpower hat, die es halt mittlerweile braucht, um da vorne mit dabei zu sein. Das heißt ja gar nichts für Texas, also wenn der Typ in Texas eine 2:35 rennt, wobei das Perverse ist, Nicky Boy, das kann sein, dass du vorne vom Rad steigst, in Texas irgendwie einen Marathon deutlich unter 2:40 rennst und dir trotzdem nicht den Slot holst.
Ja, das kann passieren. Bei der Power, also da, guck dir die Startliste mal an. Da gibt's ja geführt 5 Leute, die 2:30 rennen könnten in die Richtung.
Oder auch ein Cameron Worth. Ich meine, ein Cameron Worth, der ist richtig, richtig, richtig gut geschwommen. Also der ist vor Strati aus dem Wasser rausgekommen. Nee, entschuldige, knapp dahinter, 8 Sekunden dahinter.
Ja, in der Gruppe.
Aber trotzdem, der ist in der Spitzengruppe mit aus dem Wasser rausgefahren. Das ist Cameron Worth, der Typ ist ehemaliger UCI-Profi, ein Top-Team bei Ineos.
Ehemaliger Ruderer.
Ist vorne, genau, Olympia-Ruderer, ist vorne vom Rad gestiegen und läuft eine 1:17 auf einer Strecke, die nicht schnell ist. So, wo du echt denkst, okay, damit bist du doch safe unter den Top 12. Der wird 20. Also das ist so ein unvorstellbar hohes Niveau geworden. Das ist wirklich brutal. Also diese Entwicklung in dem Sport, die ist echt, jedes Jahr nimmt die irgendwie noch mehr Fahrt auf. Und da hast du natürlich recht, vermutlich wird es bei den Frauen so sein, dass es wird nicht so eng wie bei den Männern, aber auch da wird es in 5-6 Jahren einfach noch krasser sein. Das ist schon, das
ja,
ist
100%.
Schon heftig zu sehen.
Also ich hoffe, dass es so eng wird wie bei den Männern auch, weil überleg mal, du hast zwei, also so wie jetzt Oceanside, 2 Rennen parallel, wenn die so spannend sind und geil sind und dann abgehen, wie absolut abgefahren und geil das wäre. Das ist so, das Rennen jetzt, wie gesagt, das war so für mich erst im Kopf schon so mit Taylor Nipp, so weit vorne, langweilig. Und dann, wo es dann zum Laufen ging, wo ich gesehen habe, wie Solveig aufholt und wie die gerannt ist, da war ich direkt wieder so, dass mich das Rennen auf einmal wieder richtig auch da bei den Frauen gefesselt hat, wo ich das vorher schon so abgeschrieben habe und beim Tracker schon gar nicht mehr bei den Frauen geguckt hatte, sondern nur noch den Männer-Tracker auf hatte, weil sich da natürlich viel mehr verschoben hat und so parallel zum Livestream auf dem Second Screen. Die Ironman-App mit den Zwischenzeiten, weil die ja im Livestream immer so schlecht übertragen wird, oftmals. Und da war ich dann wieder und habe die ganze Zeit wieder rumgeswitcht zwischen Männer und Frauen. Ah, kommt die noch ran? Wie viel läuft die schneller? Dann fängst du an hochzurechnen. Und wenn das parallel passiert, also das ist A, die geilste Werbung für unseren Sport und B, macht das einfach Spaß, dann dazu zu gucken. So dieses, was ja dann auch so eine lange Übertragung so spannend macht, dass du diese Zwischenzeiten hast und dann fängst du an hochzurechnen und zu gucken, kann sich das noch ausgehen, wann ist KB vorne bei Schombi, kann der versuchen mitzugehen, reicht das, wie weit ist er vorne? Das sind ja dann so diese Gedankenspiele, die einfach unfassbar viel Spaß machen, während man das Rennen guckt und dann schreibst du noch in 3 WhatsApp-Gruppen irgendwie mit ein paar Leuten hin und her, die das auch gucken, das Rennen. Oh, das ist einfach gut. Das ist einfach richtig gut.
Ja, ja, voll.
Also ich hoffe, dass in 5 Jahren wir bei den Frauen das genauso sehen, so ein Feld wie bei den Männern, weil also wie gesagt, es wäre wirklich nochmal spannend, da mit Thorsten Radde drüber zu reden oder die Zahlen von ihm zu bekommen, wie das sich so, wie die Abstände vor 5 Jahren bei den Männern waren und bei den Frauen und wie so da die Entwicklungen einfach sind. Aber ja, so sind wir ja drauf gekommen auf die Diskussion. Das war so mein Gefühl, dass es da auch immer dichter wird und die Leistungsklasse auch bei den Frauen immer enger wird. Das einzige Problem, warum das dann nicht immer bei allen Rennen ist, ist, dass natürlich das Frauen-Profi-Feld von der reinen Anzahl der Athletinnen einfach geringer ist als bei den Männern und dann verteilt sich das natürlich trotzdem zusätzlich auf diese ganzen neuen Serien mit T100, mit der Pro Series, wo du ultra viel racen musst. Überleg mal jetzt in dem Feld Oceanside jetzt statt in Geelong, ne, wenn du die Felder zusammenlegst, jetzt eine Cat Matthews da noch mit reinschmeißen, dann sieht der Kampf ums Podium da ganz anders aus. Oder eine Laura Philipp, die dann vielleicht da ihren Saisonauftakt noch macht. Überleg mal, wenn die 2 Athletinnen noch dabei gewesen wären, was das nochmal wieder für ein anderes Rennen gewesen wäre in Oceanside. Wenn da nur 2 gute Athletinnen noch mehr drin gewesen wären.
Und da kommen wir dann letztendlich zu dem, was zählt, der Kampf halt wirklich um die Plätze oder um den Sieg. Und ich meine, wenn du dir die WM-Rennen anschaust, war Hawaii mindestens genauso spannend wie Nizza, wenn nicht vielleicht sogar noch spannender. Und das ist ja letztendlich das, was zählt, dass halt einfach die Rennen, ja genau, es war mehr Drama. Spannung war bei den Männern vermutlich ganz genauso, aber da konntest du bei keinem Rennen abschalten. Oder wenn du dir Hamburg letztes Jahr vor Augen ruhst, das Duell zwischen Cat und Laura war auch unfassbar. Also du hast immer so diese 3-4 Protagonistinnen, die den Sport halt einfach wirklich unfassbar auf ein hohes Niveau heben. Und da hast du bei den Männern halt ein paar mehr. Aber letztendlich ist das Entscheidende, genau was du gesagt hast, wie macht es halt Spaß, diese Rennen zu verfolgen. Und wenn es halt eine klare Kiste ist, dann wird es halt irgendwann langweilig, da bin ich bei dir. Oder nicht so fesselnd wie bei den anderen dann halt, wo es halt spannender ist.
Ja, dann wird so eine Übertragung langweilig.
Genau, also dann
das
wird
Rennen
zäh.
An sich, dann guckst du es dir nachher an und sagst, ja, cooles Rennen irgendwie gewesen und trotzdem interessiere ich mich dafür. Aber wenn du den Livestream anguckst und da ist ein,
genau,
wie früher, Hawaii, genau, Führungsmotorrad und dann fährt halt Chris Lieto weg und du siehst 4 Stunden Chris Lieto von der Seite. Ja, super. Also das haben wir uns dann reingezogen, die absoluten Super-Nerds. Aber damit holst du ja niemanden irgendwie von Screen, der jetzt nicht selber völlig tief in dieser Triathlon-Bubble drin ist. Wenn du jetzt aber das Oceanside-Rennen dir anguckst und die Übertragung, da kannst du ja, gerade wenn du jetzt sagst, ich schalte zum Laufen ein, also da kriegst du ja auch jemanden für begeistert, der einfach ausdaueraffin ist und selber vielleicht ein bisschen läuft oder Rad fährt oder so. Das ist ja super spannend zum Zuschauen. Oder du machst da von diesem Rennen eine Stunde einen Zusammenschnitt oder 45 Minuten Zusammenschnitt, dieses Replay. Da holst du ja auf einmal richtig Sportenthusiasten mit ab und Leute, die gern Sport gucken, vielleicht auch einfach nur als Zuschauer und hast ein super spannendes Event einfach, was du dir reinziehen kannst, weil viel passiert. Und das ist ja das Ding, also wenn da Führungswechsel sind, einer kommt ran, einer platzt, dann läuft dann wieder weg, dann alleine dieses Schombi läuft mit Sam Long los, dann läuft Schombi weg, dann kommt Sam Long wieder ran, dann sagt Schombi, nee, nicht mit mir, attackiert wieder weg, dann läuft Blumi auf Schombi auf und er versucht da wieder mitzugehen, alleine was nur mit diesen 3 Athleten beim Laufen da vorne los war, ohne das, was hinten noch alles passiert ist. Ist es ja einfach ein Rennen, was super, super, super cool war. Und das ist das, was ich auch meinte mit die beste Werbung für unseren Sport, dass du halt, dass einfach mehr passiert, als nur 4 Stunden einer auf dem Fahrrad auf dem Highway von der Seite gefilmt.
Ja, und vor allem halt auch die Kämpfe um die Platzierung, ne? Weil das war ja wirklich das Tolle an Oceanside jetzt auch, dass es einfach danach so eng war, dass du nicht nach den ersten 3 abschalten willst, sondern dass du halt auch wirklich gucken willst, wie setzt sich dann Jonas Hoffmann durch.
Ja, weil
durch
es um die Punkte geht.
Oder auch einfach die Platzierung, finde ich. Wie weit kommt dann wirklich ein Hoffmann rein vorne? Und wie hält sich ein
Ding? Ja, aber das meine ich ja auch. Das ist ja gefühlt auch so das, was die Serie nochmal gemacht hat. Wenn du früher irgendwie 8. warst, da hast du doch gesagt, ja, ich jogge das Ding jetzt nach Hause. Weil ich kriege oder 9., sagen wir 9., weil ich kriege kein Preisgeld mehr. Pff, ob ich jetzt 9. oder 10. oder 12. werde, ist doch egal. So, jetzt kriegst du aber noch für jeden Platz weiter vorne, kriegst du mehr Punkte für die Pro Series. Und warum sind diese Felder so krass wie in Oceanside? Oder jetzt in Texas, weil du da einfach die Punkte für die Pro Series sammeln kannst. Und wenn du das jetzt vergleichst, muss man jetzt auch einfach sagen, wenn du jetzt anguckst, zeitgleich wurde das Feld veröffentlicht, Südafrika. Wenn du jetzt die Felder Texas, Südafrika nebeneinander liest, obwohl es bei beiden vier Plätze gibt. Ja, ist ganz klar, wo die Tendenz hingeht.
Super.
Also die Pro Series, die Punkte wollen viele machen.
Super schlauer Move, also wirklich, wirklich gut gemacht von Iron Man. Und ja, es ist, wie du es gesagt hast, ist für den Sport wirklich absolut positiv. Es ist immer noch, muss man einfach sagen, es bleibt immer noch ein Nischensport. Die Bock drauf haben, die gucken sich's an. Aber es kommen vielleicht dann doch auch ein bisschen mehr Leute, die halt in der Ausdauerbubble sind, dann vielleicht rein und sind dann gefesselt von solchen Rennen. Und das ist auch ein ganz guter Link zu dem einen Kommentar bezüglich des Preisgeldes, weil wir über die Preisgelder geredet haben. Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, Nicky Boy.
Nee,
aber dann einer kommentiert hat, dass das halt schon irgendwie richtig ist, aber dass die Preisgelder ja über die Startgelder der Amateure finanziert wird und dass das ja eh schon viel teurer wird und dass es nicht sein kann, dass die Amateure dafür zahlen sollen, dass die Profis mehr Preisgeld verdienen. Und das ist natürlich der komplett falsche Ansatz. So soll es nicht sein. Ich glaube, so ist es auch nicht. Denn das Preisgeld, das muss natürlich von externen Sponsoren gezahlt werden. Das darf nicht innerhalb des Topfes von Ironman gezahlt werden, sondern das muss natürlich von außen kommen. Denn auch in allen anderen Sportarten kommt das Geld von Sponsoren, vom Fernsehen. Ich meine, beim Tennis kommt das Preisgeld von Sponsoren, beim Radsport kommt es von den Sponsoren, / von den Fernsehgeldern. Und da muss es natürlich im Triathlon auch hingehen, dass halt einfach das Interesse so groß ist, dass Sponsoren sagen, wir wollen mit dem Rennen zusammen wahrgenommen werden und wir sorgen dafür, dass halt die Profis an den Start gehen und dass wir so mehr Geld haben.
Ja, das wird kein Veranstalter also machen von den Geldern. Also
da wollte ich einfach nur auf den
Absatz. Ich kenne die. Ja, nee, ich finde den Kommentar super spannend, aber ich habe da einfach eine komplett andere Ansicht drauf aus zwei. Also selbst wenn es daraus finanziert ist, wenn du das nicht willst und sagst, alles ist zu teuer, ja, mein Gott, ich weiß, du willst dann Ironman starten, damit Ironman draufsteht, aber dann starte doch halt bei einem kleinen Langdistanz- oder Mitteldistanzrennen, was billiger ist, wo du keine Profifelder am Start hast, dann bezahlst du halt wirklich nur für die Streckenabsperrung, für die Organisation des Rennens. Und zahlst halt nicht dann, wenn du Angst hast, dass du jetzt Profi-Preisgelder zahlst oder sonst was. Aber je mehr Profis es gibt, je mehr Übertragung es gibt, je mehr der Sport in der breiten Öffentlichkeit ankommt und je attraktiver Profisport ist, desto mehr wird das nach außen getragen, desto größer wird es, desto geilere Rennen gibt es, desto mehr Rennen gibt es. Und das ist generell einfach gut für die komplette Sportart. Und ja, auf der einen Seite, also ich will jetzt gar nicht diesen einen Kommentar jetzt so dagegen schießen oder irgendwas, sondern es ist eher so ein generelles Ding. Du siehst ja schon klar, dass dann alle irgendwie auch Ironmans starten und die kleinen Triathlons es schon schwer haben, auch teilweise die Starterfelder dann voll zu machen. Wenn das jetzt unbezahlbar wäre und man alle die Profi-Startgelder damit zahlt und sonst was, dann ist es halt dann einfach auch mal ein Zeichen zu sagen, ja, dann starte ich halt bei einem kleineren Rennen. Ist A gut, weil diese kleineren Rennen erhalten bleiben und weiter stattfinden können und das ist ja auch wichtig, aber auf der anderen Seite, wenn mich dann nur bei Ironman starten will und mich dann beschwert, dass es teuer ist, ja, das ist am Ende auch Angebot und Nachfrage. Solange Ironman die Startfelder so schnell ausverkauft, dann ist auch egal, ob das jetzt am Ende Geld ausgezahlt wird an die Profis oder Profit. Die werden das natürlich teurer machen, wenn du innerhalb von 10 Sekunden die Starterfelder ausverkaufst. Oder was heißt in 10 Sekunden, aber in ein paar Wochen. Und wenn die Rennen nicht ausverkauft wären, dann würden sie auch die Startergelder nicht erhöhen. Also das ist, glaube ich, eher, ne, Ironman ist auch kein Wohlfahrtsverein. Das ist auch ganz klar ein Unternehmen, was auf Profit aus ist und auch sein muss, weil es ein privates Unternehmen ist. Und wenn das funktioniert und läuft, dann werden sie immer gucken, können wir nochmal irgendwie vielleicht ein bisschen erhöhen und mehr Profit rausschlagen oder das wieder investieren, um mehr Reichweite zu haben oder auch in Preisgelder für Profis, was auch immer. Das ist auch wieder ein zweigleisiges Schwert. Man muss es von beiden Gleisen muss man es betrachten.
Mir war es einfach nur wichtig, da klar darauf hinzuweisen, dass in der Regel das Preisgeld von Sponsoren kommt und nicht innerhalb der Bubble von irgendwelchen Amateurathleten, die dann halt die Startgelder zahlen, sondern die Rennen.
Nein, aber man liest so Kommentare ja schon häufig.
Ja, aber deswegen meine ich, deswegen war mir das wichtig, das einfach nochmal klar zu machen, weil vielen ist es, glaube ich, gar nicht bewusst. Also man kann das ja auch ganz toll sehen an Rennen wie Rot oder auch Frankfurt, in dem Moment, wo halt große Partner bei den Rennen dabei sind, die sind dann oftmals, keine Ahnung, Dativ Challenge hieß es jahrelang, oder in Frankfurt war es der Opel Ironman, Duracell war, glaube ich, eine Zeit lang richtig großer Sponsor, Deutsche Bank war eine Zeit lang groß dabei. Also in dem Moment, wo du halt dann auch regionale oder lokale Partner hast, klar, Deutsche Bank ist jetzt ein bisschen größer, aber die saß halt auch oder sitzt immer noch in Frankfurt, aber die möchte sich dann halt mit dem Event einfach zusammenschließen und möchte halt in dem Kreis wahrgenommen werden. Da ist dann halt einfach für den Veranstalter auf einmal ein Budget da, dass man halt einfach auch sagen kann, wir kaufen uns Top-Athleten ein oder wir machen halt das Preisgeld so attraktiv, dass die Top-Athleten aufgrund des Preisgeldes kommen, denn Der Großteil des Starterfeldes in Rot kommt jetzt nicht, weil Rot so ein schöner Ort ist. Also auch da muss man sagen, haben die sich mittlerweile einfach so ein Standing erarbeitet, dass, glaube ich, auch tatsächlich das so ist, dass du als Top-Athlet das Rennen mal gemacht haben willst, das Rennen auf deiner Palmarès haben willst. Also das ist schon auch einfach etwas, was über Jahre erarbeitet wurde. Aber ein Christian Blumfeld kommt auch deswegen nach Rot, weil er ein entsprechendes Antrittsgeld bekommt. So, und das wird nicht davon finanziert, dass jetzt Rot die Startergelder für die Amateurathleten um 20 Euro erhöht hat, sondern das liegt daran, weil halt Sponsoren Partner in der Veranstaltung sind, die halt einfach dafür sorgen, dass solche Top-Athleten angezogen werden. So, und das war mir halt einfach nochmal wichtig, das halt zu sagen, dass das zu 90% oder ich weiß nicht wie viel Prozent aus der Wirtschaft kommt und aus den Sponsoren kommt und nicht aus den Startergeldern der Amateure finanziert wird. Also das ist
einfach, ja, auch so Livestream und so, die ganzen Sachen müssen ja auch bezahlt werden. Ich weiß auch, da Rot zahlt da auch einen riesen Beitrag jedes Jahr, dass das Rennen live übertragen werden kann. Mir ist gerade, während du es erzählt hast, noch eine coole Idee gekommen, dass wir da einfach mal, ich glaube, mit Felix, den könnten wir wirklich mal fragen. Der ist da ja eigentlich immer sehr, sehr offen und transparent. Mich würde mal interessieren, weil ich glaube, das unterschätzen viele, wenn du jetzt so eine Langdistanz hast in irgendeiner Stadt. Ich meine, Rot wird dann vielleicht nochmal weniger sein als Frankfurt. Aber ich weiß es zum Beispiel aus Köln, wenn du da die Deutzer Brücke irgendwie einseitig, also nicht mal komplett, sperren willst, zahlst du nur für die Brücke für den Tag irgendwie 25.000 Euro oder sowas. Also alleine, um das Rennen stattfinden zu lassen, mit Streckenabsperrungen und so weiter, dass alles stattfinden kann, wenn man da die Kosten nimmt, reichen da die Startgelder oder braucht man da noch zusätzlich Sponsorengelder? Das finde ich mal interessant. Das müssen wir mal, wir gehen da mal auf Researchen jetzt, finde ich. Weil jetzt natürlich viel, was wir jetzt gesagt haben, auch auf Halbwissen beruht, nicht auf 100% Wissen.
Also wir wissen, dass es so ist, wir kennen die Zahlen nicht dahinter, aber dass es so ist,
ja, genau, das ist kein Halbwissen. Ja, ja.
Also wenn du die...
Wir kennen nicht genau die genauen Zahlen, das meine ich einfach damit, sondern was mich interessiert, ist halt einfach, wie viel prozentual muss ich aufwenden von den, also um das Rennen nur durchzuführen, da reinfließen müssen ja Gehälter für Mitarbeiter und so weiter, die Streckenabsperrungen und so weiter, dass das Rennen halt stattfinden kann. Kann ich das zu 100% über Startgelder decken oder brauche ich dafür noch extra Sponsoren? Oder ist halt so, dass das, was man rechnet, um das zu deckeln, und Sponsoren ist dann das, was man noch zusätzlich sich leisten kann oder was an Gewinn überbleibt? Also wie rechnet so ein Veranstalter? Das würde mich interessieren. Habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht.
Also klar, super spannend. Also können wir sicherlich, ich glaube auch, dass Felix tatsächlich einer ist, der da sehr transparent drüber redet. Ich bin davon überzeugt, dass du ohne Sponsoren die Rennen nicht durchführen könntest. Also weil halt einfach, weil das hast du ja auch ganz häufig, das habe ich auch erzählt, der Podcast mit Felix und Kurt Denk von Bocky, die das noch nicht gehört haben, hört ihn euch mal an, das ist wirklich super interessant. Und das weiß ich auch von Veranstaltern, das sind dann immer Auftaktveranstaltungen. Also ich weiß, dass es beim Cyclassics, was ja mittlerweile auch ein Riesenrennen ist hier in Hamburg, als das erste Mal durchgeführt wurde, das war 1996, war das ein super Event, aber da war es für den Veranstalter wirklich ein Drahtseilakt, das zweite Event wieder auf die Beine zu stellen, eben aus genau den Gründen, die du angesprochen hast, Absperrungen, Helfer, Sicherheitsmaßnahmen, Riesenkostenapparat, wo er richtig, richtig in Vorleistung gehen musste und wo er dann halt einfach wahnsinnig viel Glück gehabt hat, was auch dazu gehört bei erfolgreichen Events, dass in dem Jahr dann Jan Ullrich die Tour de France gewonnen hat 1997 und Radsport halt einen Riesenboom erlebt hat. was dann wiederum auch wieder die Attraktivität für Sponsoren und Fernsehen dargestellt hat. Dann lief der Laden, aber bei der zweiten Veranstaltung war das Ganze echt ein riesengroßes Risiko, was er eingegangen ist, wo er halt auch ja wirklich in Vorleistung gehen musste und am Ruin gestanden hätte, wenn es nicht funktioniert hätte. Von daher bin ich davon überzeugt, dass wenn du keine großen Sponsoren hast, wird es ganz, ganz, ganz eng, diese Rennen auf dem Niveau durchzuführen. Weil auch gerade alleine dieser Sicherheitsaspekt, dass du halt mittlerweile alle strategischen Punkte auch sicherheitsmäßig sichern musst, auch das ist ja ein Riesenkostenfaktor, halt einfach vor irgendwelchen Attentaten, dass du dann halt diese Straßensperren aufstellst oder halt irgendwelche LKWs aufstellst, dass da keiner reinfahren kann und sowas alles. Also so Dinge, wo man ja gar nicht drüber nachdenkt, da fährst du irgendwie zu so einer Veranstaltung zum Hamburg-Marathon und fragst dich dann, warum stehen da irgendwie die ganzen, in Hamburg ist es, glaube ich, sind es Möbelwagen tatsächlich, da hat, glaube ich, Möbelkraft das Ganze eine Zeit lang gesponsort und hat dann halt ihre Möbelwagen dahingestellt, um halt einfach die strategischen Punkte zu schützen. Das war ja vor 10 Jahren auch noch nicht der Fall, dass du das machen musstest. Und das ist ja auch ein Kostenfaktor. So, und also das ist schon krass, finde ich, wie teuer die Entwicklung ist. Habe ich ja erzählt letztes Jahr, als ich mich für den Berlin-Marathon angemeldet habe, als ich echt entsetzt war, als ich da die über 200 Euro überwiesen habe und echt gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein, das ist nur ein Stadtmarathon. Wenn du dann aber siehst, was alles dahinter steht, kommen von diesen 200 Euro sehr, sehr wenig bei den Veranstaltern tatsächlich an. So, das muss man halt also im Gewinntopf, ne?
Ja, hoffentlich kommt was im Gewinntopf an, weil das ist am Ende wichtig, dass das auch Gewinne da, ja, aber dass auch vernünftige Gewinne da sein für ein Wirtschaftsunternehmen ist ja auch wichtig, weil sonst gibt's das Event dann halt
ja,
auch nur noch.
Ja, also Jahr letztes Jahr, da spreche ich
lass jetzt einmal was passieren, wie Corona oder sowas, ist ja auch wichtig, dass für solche, also sprechen wir mal einfach über Berlin-Marathon SCC-Event, das ist ja wichtig, dass die irgendwo Rücklagen haben im Millionenbereich, weil lass da was passieren, eine Auslage fällt aus oder sonst was. Wenn da keine Reserven oder sonst irgendwas da ist, dann ist es halt, wenn einmal was schief geht, ist das Event halt tot.
So, ja gut, aber dann, du darfst es auch nicht so melken, das ist jetzt ganz eigene Erfahrung, du darfst es aber auch nicht so melken wie letztes Jahr, dass du dann da halt am Start stehst und Schiss hast, dass du gleich zusammenklappst, weil so viele Leute im Block A sind, dass es halt überhaupt nicht funktioniert. Aber das Fass müssen wir jetzt nicht
wieder
aufmachen.
Das ist ja dann Sicherheit eher, ne? Das ist ja dann nicht
Qualität des Events.
Das ist das, was ich meine. Das hat ja nichts damit zu tun, dass das wirtschaftlich ist. Das sind ja zwei Paar Schuhe. Das ist ja dann eher an der organisatorischen Seite, dass dann einfach zu viele Leute in einen Block gequetscht sind, anstatt dass man da noch einen Block hinten dran setzt.
Ja, oder du sagst oder halt, weniger, ein, oder halt einfach Profit lässt. Oder halt einfach Profitgedanke, dass du halt sagst, nee, wir nehmen so viele Starter, weil irgendwann kriegst du es ja zeitlich nicht mehr hin, weil es verschiebt sich ja immer weiter nach hinten, was dann wieder die Straßensperrung, irgendwann musst du die Straßen wieder aufmachen. Du kannst sie ja nicht den ganzen Tag lang
aufmachen. Ja, aber das ändert ja nichts, ob du die jetzt alle in Block A fährst.
Doch,
oder
na klar,
ob
wenn ich noch einen Block hinten dran mache, dann braucht der ja auch dementsprechend länger. Das heißt, die Straßensperrungen müssen dementsprechend auch nochmal 20 bis 30 Minuten länger sein, was dann wieder den Tagesablauf in so einer Großstadt durcheinander bringt, / Kosten verursacht. So, und letztes Jahr war es ganz klar das Gefühl, dass du halt einfach gedacht hast, okay, wir hatten, was war es, 50-jähriges Jubiläum im Jahr davor. Da hast du nochmal ein bisschen mehr Starter reingenommen oder viel mehr Starter reingenommen, um den Leuten das Erlebnis geben zu wollen, dass die halt beim 50-jährigen Jubiläum dabei sind. Dann hast du gemerkt, oh, warte mal ganz kurz, da ist ja ganz schön viel an schwarzen Zahlen übrig geblieben, also machen wir es doch im nächsten Jahr auch und dann hat es halt überhaupt gar nicht funktioniert. So, und das ist natürlich, finde ich, die Kehrseite der Medaille, dass du ein Produkt,
irgendwann kippt,
dass du ein, 100%. Dass du ein Produkt
also du musst
hast,
halt irgendwann, klar,
dass du ein Produkt hast, was sehr attraktiv ist und wo du halt sagst, ey, warte mal ganz kurz, da können wir ja vielleicht sogar noch mehr Profit raushauen. Das ist ja auch das, was Ironman oftmals vorgeworfen wurde, dass halt einfach gesagt wurde, die Leistung, die du für das Startgeld, was immer größer wird, bekommst, wird immer weniger. Und da hast du natürlich recht, in dem Moment, wo die Starterfelder ausgebucht sind, kann Ironman sagen, nee, wir sind auf dem richtigen Weg. Wenn das Ganze aber kippt und dann halt auf einmal die Starterfelder nicht mehr voll werden, weil die Leute halt einfach sagen, ey, das ist mir zu viel Geld für zu wenig Leistung, dann wird das Ganze nicht mehr funktionieren. Und dann musst du halt entweder die Leistung erhöhen oder die Startgelder wieder runterbringen. Und meiner Erfahrung nach, also ich würde jetzt nach der Erfahrung vom letzten Jahr Berlin-Marathon nicht mehr in Berlin laufen. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt keine gute Performance abgeliefert hat, sondern dass mir halt einfach das Event für den Preis keinen Spaß gemacht hat. Das war für mich halt.
Aber das ist doch, die Aussage ist doch genau geil. Das ist doch genau das, was ich eben schon mal zusammenfassend gesagt habe. Dann können wir das Thema auch dann abhaken, beenden. Genau. Weil das ist ja genau das. Also wenn du nicht zufrieden bist damit oder auch mit Ironman, weil es dir zu teuer ist oder sonst, dann starte doch da nicht.
Genau.
Klar, wenn es dann wer anders macht, wird es trotzdem geben, dann kannst du neidisch draufschauen und sagen, irgendwie will ich trotzdem, aber das ist ja dann einfach eine eigene Entscheidung zu sagen, nee, das war mir einfach zu doll, das war mir zu viel, die Leistung, die ich dafür 200 € bekomme, ist es mir nicht wert, da habe ich keinen Bock drauf, sondern dann starte ich lieber beim Kiellauf oder in Hamburg beim kleinen Lauf oder beim Hamburg-Marathon, der ein bisschen kleiner ist, was auch immer, da habe ich dann meinen Platz, ist geil organisiert, egal was, es gibt ja zig Alternativen und je kleiner das Event ist, wo du startest, umso besser, weil du dann ein kleines, lokales, geiles Rennen unterstützt und nur dann passiert ja was, nur immer so bei dir ist es dann ja, das passt so, weißt du? Da ist eine Beschwerde und dann ist eine Reaktion da. Aber ich finde immer so dieses, ja, auf alles schimpfen und dann halt doch wieder starten, ja, dann passiert halt auch nichts.
So. Nee, klar. Also, ja, aber das ist ja oftmals so, das ist ja einfach oftmals diese mangelnde Konsequenz oder auch teilweise dann, weiß nicht, ob es Neid ist, aber dass man halt irgendwie schimpft auf irgendetwas, was man selber eigentlich gerne hätte. Das ist ja manchmal auch der Fall und so war das jetzt aber gar nicht gemeint. Also so wollte ich auch dieses Fass gar nicht aufmachen. Ich wollte einfach nur darauf eingehen, weil ich glaube, das war dem Kommentator nicht bewusst, als er geschrieben hat, dass das Preisgeld von den Startgeldern finanziert wird, dass das so gar nicht der Fall ist, sondern dass das Preisgeld bei den Profiathleten oder auch die Antrittsgelder in der Regel zum Großteil über die Sponsoreneinnahmen finanziert wird. Und das ist aber vielleicht einfach nochmal, auch zum Ende können wir
doch
auf.
Aber ist doch gut.
Voll.
Können wir ist noch doch mal, gut. Können wir also schreibt mehr Kommentare, weil dann kommen wir von wie heißt es, Nils? Vom Hölzchen aufs Stöckchen, ist das richtig? Oder
ich sag da sage ich nicht zu, da kann ich mich nur in die Nässe entsetzen. Und wahrscheinlich ist das jetzt auch verkehrt, aber ein Kommentar und dann können wir den Deckel auch drauf machen, weil wir Osterwochenende haben und schon wieder ganz schön lange unterwegs sind. Warum Taylor Nipp sich schon wieder in den Rennanzug gemacht hat, war auch eine Frage, wo ich so ein bisschen lachen musste und wo mir dann natürlich sofort das...
Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Nee,
du musst ab und zu mal die Kommentare lesen. Das macht Spaß, ist motivierend, gibt auch konstruktive Kritik. Aber ich habe es auch nicht mitbekommen, dass sie sich in die Hose gemacht hat tatsächlich, aber es muss wohl der Fall gewesen sein, weil ein Buddy mir das...
Können wir nicht beantworten, haben wir kein Wissen zu.
Können wir, nee, detailliert nicht, aber es gibt ja nicht ohne Grund die Aussage, trau niemals einem Furz im Ironman oder im Marathon. Also da ist schon, da ist ja durchaus auch was dran und jeder, der diese Erfahrung schon mal gemacht hat, der grinst jetzt schmerzverzerrt. Es ist tatsächlich
den
so...
Den musstest du jetzt noch reinbringen.
Den musste ich rein, da freue ich mich schon die ganze...
Da hast du dich schon die ganze Folge drauf gefreut,
seitdem ich das Kommentar gelesen habe, freue ich mich darauf, das an diese Aussage einzubauen. Es liegt halt, das ist halt einfach der Preis, den man zahlt in der Regel für diese extrem hohe Kohlenhydrataufnahme. Ich weiß jetzt nicht, ob das bei Taylor Nipp der Fall ist, vielleicht auch ganz banal, sie sind im Pazifik geschwommen, vielleicht hat sie einfach ein bisschen zu viel vom Meerwasser getrunken und hat dann halt dementsprechend Magenprobleme gehabt. Also es gibt natürlich zig Begründungen und was aber ein wesentlicher Grund tatsächlich ist, ist, dass in dem Moment, wo halt einfach viele Kohlenhydrate zugeführt werden und da ist ja der Trend, dass man immer höher geht, das ist auch die Diskussion, die haben wir, glaube ich, vorher auch noch gar nicht so vielen Episoden geführt, nur weil du 100, 120, 150, 180 Gramm pro Stunde zuführst und eben keinen Durchfall bekommst oder Magenprobleme bekommst, heißt es nicht, dass diese 180 Gramm Kohlenhydrate auch in der Muskulatur ankommen und in Watt umgesetzt werden können oder in Geschwindigkeit umgesetzt werden können beim Laufen. Also auch da kann es sein, dass halt einfach sehr, sehr viel im Magen-Darm-Trakt bleibt, was nicht zwingend zu Durchfall führen muss oder zu Übelkeit oder zu Übergeben. Was aber trotzdem dafür sorgen kann, dass halt dein Gefühl nicht so, also dein Völlegefühl da ist und du nicht so performen kannst, wie du vielleicht können würdest, wenn du weniger Kohlenhydrate zuführst. Aber letztendlich ist es halt einfach so, dass oftmals Probleme mit dem Magen-Darm-Trakt zustande kommen, weil man entweder zu viel Carbs zuführt oder aber zu wenig Natrium zuführt, weil das haben wir auch schon oft gesagt, Natrium halt wesentlich daran beteiligt ist, dass die Kohlenhydrate umgesetzt werden, dass sie vom Magen-Darm-Trakt dann auch tatsächlich in die Muskulatur kommen, dass es halt überhaupt in den Kreislauf ankommt, dass quasi das Benzin im Motor ankommt und da ist halt Natrium einfach sehr, sehr wichtig dafür, dass die Carrier dementsprechend das Ganze übertragen und das kann halt verschiedene Gründe haben und klar, wenn du dann natürlich absolut am Limit bist und dann halt denkst, okay, auf gut Deutsch, das ist jetzt nur ein Furz, kann das Ganze halt quergehen. Ist extrem unangenehm, ist aber tatsächlich auch gar nicht so selten der Fall. Ist natürlich super, super ätzend, wenn du die Kameras vorne hast und wieder ein Rennen gewinnst. Genauso auch da vielleicht nochmal dieses Übergeben mit Blumi, was immer sehr martialisch aussieht. Habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass ich das in Ironman-Rennen auch öfter mal hatte. Das ist dann auch einfach ein Völlegefühl oder zu viel Zuckerzufuhr für den jeweiligen Moment. Und dann hast du halt diese, das war echt so ein Übelkeitsgefühl und dann musst du dich halt übergeben. Das ist dann aber zu 99% tatsächlich einfach nur die Flüssigkeit, die du vorher zugeführt hast, die sich halt staut. Dann spuckst du das Ganze aus. Sieht dann sehr brachial aus, weil es natürlich schon im Magen war und dann wieder rauskommt. Hört sich auch sehr brachial an, aber wenn du dann 10, 15 Minuten lang nur Wasser trinkst, der Magen sich beruhigt während der Belastung, egal ob Radfahren oder Laufen, und du dann wieder geringer dosiert Kohlenhydrate zuführst, dann ist eigentlich nichts passiert. So, also das, wenn das halt andauernd passiert, klar, dann kriegt es der Magen irgendwann nicht mehr hin und da kriegt es das System irgendwann nicht mehr hin und dann musst du entweder Tempo reduzieren oder im schlimmsten Fall musst das Rennen abbrechen. Aber wenn dir sowas wie bei Blumfeld in Frankfurt, das Bild habe ich jetzt vor Augen, passiert, ist das überhaupt gar nicht schlimm. Das fühlt sich unangenehm an, ist natürlich nicht schön, ist aber in der Regel, in der Situation auch eine Erlösung, weil dir halt nicht mehr schlecht ist, sondern du wieder befreit loslaufen kannst. Und bei Taylor Nipp, denke ich, wird das auch vermutlich zu wenig Salz, zu viel Kohlenhydrate, eine Mischung aus beiden oder einfach nur Pazifikwasser gewesen sein. Aber klar, ist super.
Wir werden es nicht 100%
herausfinden.
Eine der Erklärungen, die du gerade geliefert hast.
Ich trau mich auch nicht.
Die war gut.
Ich trau mich auch nicht zu fragen.
Und wichtig, Nils, du darfst es nochmal einmal sagen.
Nee, komm, das da kannst du auch ruhig. Ich habe es aus deinem Munde, habe ich es noch nicht gehört. Deswegen ist das so schönes Wort zum Osterwochenende.
Ich soll auch nochmal sagen, dass man keinen Furz im Ironman und im Marathon trauen sollte, oder was?
Genau. Aber nee, du musst schon mit traue keinem Furz im Ironman oder Marathon. Das ist, traue niemals einem Furz oder.
Also ich sage.
Ihr wisst, worauf ich hinaus will.
Wenn du merkst im Marathon oder im Ironman, dass du furzen musst, such ein Dixie.
Genau.
Das wäre mein Ratschlag.
Genau. Genau, das ist definitiv die schlauere Wahl. Das ist unser Wort.
Den Podcast für heute beenden. Frohe Ostern, Happy Training.
Haben wir tatsächlich auch noch mal so ein bisschen Fäkalhumor eingebaut. Wahnsinn. Eine Frage.
Stimmt, das machen wir viel zu selten.
Eine Frage. Ja, da gibt's andere Podcasts für. Die machen das andauernd. Ich glaube, das ist dann okay. Da muss man halt einfach sich entscheiden. Eine Frage aber noch, Nicky Boy. Fährst du am Ostermontag auch die gleiche Strecke wieder zurück?
Auf gar keinen Fall.
Oh, weil das ist tatsächlich das, was ich
also
jetzt einigen Athleten geplant habe. Kann ich ja nicht,
weil ich muss ja auch ein bisschen an mein Ironman-Training denken, wo du gesagt hast, ich muss mal den Hebel umlegen und dann steht Sonntag auf dem Plan Long Run. Und wenn ich Sonntag einen Long Run mache und dann Montag zurückfahre, 240 Kilometer, ich glaube, das könnte für Roth dann wirklich eine Nummer zu viel werden. Also dann nicht verletzen.
Na gut, okay. Aber du könntest dich natürlich, also weil das habe ich tatsächlich einigen dieses Wochenende eingeplant, weil es natürlich ein super guter Block ist, ein super guter Viererblock, den man setzen kann. 4 Tage frei, das ist für viele ein absoluter Luxus und auch ein Mini-Trainingslager. Und tatsächlich sind da einige dabei, die am Freitag, Karfreitag heute zur Family fahren, dann das Wochenende bei der Family verbringen und dann am Ostermontag wieder zurückfahren. Und das habe ich tatsächlich bei einigen. Und da ist es natürlich perfekt, dann Sonntag den Long Run zu machen und am Montag nochmal eine schöne lange Nachbereitung. Und du kannst ja problemlos mit den beiden.
Meinst du das doch zu viel, oder?
Ich wollte ja gerade sagen, du kannst aber doch problemlos mit den Mädels. Entweder fährst du so früh los, dass sie dich dann, bevor es räudig wird, in Krefeld am Stadtrand Holland, also holländische Stadtrand Krefeld Richtung Holland, dass du dich dann aufsammeln lässt, weil nochmal ein 5-6 Stunden Ride am Montag ist doch gar kein Problem.
Und ja, dann, das wäre okay,
und dann hast du auch
die ganze Strecke.
Nee, das würde ich auch zu viel achten. Also jetzt, wenn du die letzten Wochen und Monate durchgezogen hättest, dann könntest du sogar das machen. Aber das wäre schon grenzwertig.
Ach, hör doch auf. Ja, bis nächste Woche. Tschüss.
Okay, Nicky Boy, aber ich hoffe, du hast den Wink mit dem Sound verstanden. Also
ja,
ich plane
nochmal.
Genau, such dir ein nettes Café in Krefeld aus, wo die zwei dich dann abholen können, dass ihr so ein halbes Stunden Zeitfenster. Strategisch schlauer wäre es natürlich erst mit den Mädels loszufahren und dann das Rad rauszuholen und die letzten 150 Kilometer mit dem Rad zu fahren. Dann musst du aber durch Krefeld und Kölle Oder wer weiß, vielleicht gibt's auch schon Kommentare, die sagen,
ich kann ja mal, ich wollte gerade sagen, vielleicht Klick haben wir ja bis dahin Komoot-Routen-Plan-Tipps und ich finde da eine schöne Route von Krefeld zurück, weil so rum wäre es mir in der Tat lieber so irgendwie fahren und dann verschwitzt ins Auto einsteigen und dann ins gepackte Auto noch das Rad, was dann
andersrum
vielleicht
wieder ist viel cooler
reinbauen.
Brauchen wir gar nicht drüber zu reden.
Weiß ich nicht. Ja.
Vielleicht gibt's auch.
Ich hoffe auf die Community, dass es bis Sonntagabend sehr viele Tipps gibt, wie man geiler Routen bauen kann.
Vielleicht gibt's auch
ohne viel Aufwand.
Vielleicht gibt's auch einen Herrn oder Frau Dr. Komoot, die sich so gut auskennen, die jetzt innerhalb von 10 Minuten dir eine Strecke von der holländischen Grenze bis Bonn zaubern.
Bis Bonn bauen.
Und das Ding dir dann über Instagram mit PN zuschicken. Weil das finde ich halt immer ganz faszinierend. Ich habe ja auch so ein paar Athleten, habe ich jetzt gleich 3, 4 im Kopf, die bei sowas halt einfach richtig gut sind. Nicht jetzt unbedingt Komoot.
Ruben Best kann das mit Sicherheit.
Komischerweise hatte ich den auch vor Augen. Jetzt gar nicht, was Komoot anbelangt, aber der dann halt einfach so, hä, guck dich an und du bist halt wieder dieser Analoge, bist du bescheuert? Und mit 2, 3 Griffen hat er dir dann etwas erklärt, wofür du 2 Jahre brauchst. Und vielleicht gibt's ja solche Leute auch, Professor Dr. Komoot, die das dann bauen, weil das ist ja schon etwas, was ja die Qualität des Trainings oder des Erlebnisses Radsport maßgeblich beeinflusst. Und wenn du da halt richtig gut drin bist und halt nicht wie ich 10 Minuten beim Wahoo brauchst, um auf stumm zu gehen bei der Routenplanung, wenn du dann halt fährst, das war jetzt ironisch gemeint, mittlerweile
du
weiß ich
nicht. Du brauchst ja schon eine halbe Stunde, um die Strecke auf deinen Wahoo zu bekommen.
Ach, wenn es schlecht läuft, ja. Wenn dann auch wieder Netzempfang und sowas alles. Aber gut, jetzt sind wir wieder bei den billigen Hotels, die du gebucht hast, ohne Internetempfang und Quicktime-Player. So. Wir machen jetzt Deckel drauf.
Also, Prost dann, bis nächste Woche. Happy Training und viel Spaß beim Ostertrainingslager. Genau. Allen, die eins machen. Und allen, die keins machen, trotzdem ganz viel Spaß.
Und bei Flandern Rundfahrt gucken am Ostersonntag.
Oh, das, ja, da freuen wir auch schon
drauf. Aber Deckel drauf, sonst wird es wieder ein Podcast über 2 Stunden. Tschüss.
Tschüss.